Das wird Tochter Schenken, das ist Teewurst, das ist Erdbeerkäse. Bio ist nicht anfallen.
Kau und Schluck.
Du schlecht schmeckt es doch gar nicht.
Du denkst, es wäre aufschlicht.
Gatsch, da kommt die Soße richtig raus.
Kau und Schluck.
Kau und Schluck.
Hey Leute, was geht ab? Hier sind wir wieder. Hier ist Chris Nanu am Mikrofon. Mir gegenüber sitzt Daniel Stenger und natürlich Dennis Meyer. Der sitzt aber weit entfernt in Monnem.
Mannheim represent. Hallihallo.
Grüß euch erstmal, Männer. Alles klar? Ja.
Gott zum Gruße. Gut geht's.
Ja, Shalom, sagen wir hier in Mannheim.
Ja, dachte das in Mannheim. Wie geht's dir, Dennis? Alles klar? Hast du dich wieder ausgenüchtert?
Ja. Ja, wir haben uns gar nicht mehr gesehen, ne?
Nee, wir haben uns nicht mehr gesehen und es gibt noch ein bisschen was aufzuarbeiten.
Ach so, ja. Okay.
Also, die Leute können sich schon mal gespannt machen auf, ich sag mal, peinliche Einblicke in dein Leben. Und
ist halt Chatset, ne?
Ja, weiß ich nicht. Also gut, werden wir später nochmal drüber reden, wir haben einiges hinter uns. Wir sind wieder da. Und wir wollen auch versuchen, jetzt wieder regelmäßig zu erscheinen. Das schon mal vorab. Ich weiß, das haben wir schon mehrfach gesagt. Aber ich finde, man kann sich doch auch immer wieder Sachen mal vornehmen. Ja, ich zum Beispiel war heute beim Lungenarzt, ne? Und der hat mich so abgehört und dann hat er gemeint, Herr Bloß, Sie müssen ein bisschen mehr Sport machen. Dann sage ich, stimmt, ist eine gute Idee. Und dann gehe ich da auch wirklich voll motiviert rein und sage, jetzt mache ich mal wieder mehr Sport. Ne? Klar kann man sich jetzt irgendwie sagen, das sage ich mir schon seit 20 Jahren. Ne? Und weißt du, und schon so mit so einem negativen Grundgedanken daran gehen. Aber ich gehe da viel positiver ran und sage, nee, diesmal wird es wahrscheinlich was. Und schauen wir doch einfach mal, wie das so wird. Ne?
Dann ist die Vorfreude ja auch viel größer.
Genau.
Ne? Ich habe letztens einen Spruch irgendwo gelesen, was du in der Pandemie nicht geschafft hast, wirst du auch so nicht schaffen.
Also ja, so, da glaube ich aber auch ganz fest dran, genau, dass es so ist.
Gut, Sport treiben war ja auch schwierig, je nachdem, was für einen Sport man macht. Der Christian spielt ja hobbymäßig Basketball.
Richtig. Das ist schon fast profimäßig.
Ja. Schwierig natürlich. Natürlich kannst du allein ein paar Körbe werfen, aber das wird irgendwann boring. Ne?
Das ist wirklich wahnsinnig langweilig. Ja. Ich bin Mann für Kontaktsport und ich gehe jetzt auch wieder zweimal die Woche ins Basketballtraining. Es macht mir riesengroßen Spaß.
Könnte das größte Spirit Animal aber immer noch Action Bronson sein. Ne? Also was der da gerade macht, der macht das ja wirklich schon ziemlich lange, ziemlich konsequent, ziemlich krass. Also
Disclaimer, das ist
eine Boss-Transformation.
Disclaimer an der Stelle vielleicht mal, Action Bronson ist ein amerikanischer Rapper, da ist glaube ich Bamba, wie heißt er eigentlich auf Instagram?
Bam Baklava.
Und der war früher einfach nur dafür bekannt, wahnsinnig viel zu essen und hat richtig coole Videos gemacht, in denen er zum Beispiel in Frankreich ist und man konnte sich das immer alles anschauen. Wir haben den dafür schon sehr geliebt. Allerdings habe ich mir auch schon immer ein bisschen Sorgen um seinen Gesundheitszustand gemacht, weil er wirklich, maßlos war. Also es war schon, hatte eine gewisse Maßlosigkeit.
Stark übergewichtig.
Und er ist Koch, ne?
Er hat mal den Job ausgeübt. Und auf einmal hat es den anscheinend richtig gepackt und der ist eine derartige Maschine und malt halt nur noch und trainiert nur noch und sieht halt mittlerweile richtig, richtig fit aus. Also sieht jetzt aber auch nicht so hämpflingmäßig aus, sondern sieht einfach aus, als ob er, der sieht einfach aus wie ein richtiger Bad Motherfucker.
Ich war da auch einfach nur drauf, bis er irgendwann mal Flugzeuge zieht, so über eine lange
Bahn.
Ich
glaube, das nächste ist so, dass er so Mixed Martial Arts oder so macht, ja.
Ich sehe das gerade, also wirklich voll die Boss-Transformation hingelegt.
Ja, Mann. Da muss ich wirklich meinen Hut vorziehen. Der sieht schon krass aus. Und der ist irgendwie ist der auch inspirierend. Aber darum soll es ja heute nicht gehen, sondern es soll ja ein bisschen um uns gehen. Wir haben ja uns, glaube ich, in der letzten Folge, ich weiß gar nicht, glaube ich, ganz kurz darüber unterhalten, auf jeden Fall, dass die Emma geschlossen hat. Das war doch schon fast die letzte Folge, oder? Das ist jetzt schon eine Weile her. Wisst ihr noch, was die Themen waren?
Ja, also die letzte Folge war Bärlauch und Balken und wir hatten die große Spargelfolge angekündigt. Die haben wir mal vielleicht übersprungen. Vielleicht ist die Spargelsaison mittlerweile zu Ende. Dann nächstes Jahr halt, ne? Ja, kommt genau. Die große Spargelfolge halt nächstes Jahr.
Aber zur Situation, das ist ja schon interessant, kommen wir auf jeden Fall gleich noch im zweiten Teil, wie es dem Dennis so geht, was er so macht jetzt in der zweiten Liebe. Ich merke auch, dass du immer mehr Bock drauf hast, immer öfter jetzt Sachen auf Instagram postest, da können wir aber später gleich mal drüber reden. Du hast gesagt, du hast auch Fragen zu mir, wie es bei mir so in der Gastro läuft. Da würde ich sagen, machen wir den großen Gastro-Wrap-Up, weil Stenger hat bestimmt auch ein bisschen was zu berichten. im zweiten Drittel. Und im dritten Drittel haben wir uns gedacht, machen wir noch ein paar Fragen. Wir haben jetzt mal auf Instagram ein paar Fragen einberufen und ja, vielleicht interessiert euch ja noch was. Und das ist mal so als kleine Willkommensfolge. Wir starten jetzt wieder.
Fühlt sich gut an.
Ja, auf jeden Fall. Ja, aber Dennis, jetzt mal so grundsätzlich, ich würde mal ganz kurz sagen, wir reden mal ganz kurz über die Mühle-Schluchsee. Hast du da Bock drauf? Denn ja, unser lieber Stenger ist ja 40 Jahre alt geworden, man sieht es ihm zwar kaum an, also sieht wirklich noch wahnsinnig gut aus für seine 40 Jahre.
Danke.
Und dann haben wir ihm einen Gutschein geschenkt, beziehungsweise kein Gutschein, sondern wir haben einfach gesagt, es geht auf unseren Nacken. Und Marek, Maxi, Dennis, ich und Stengi sind gemeinschaftlich in den Schwarzwald gefahren für eine Nacht und haben dort quasi in der Mühle Schluchsee übernachtet. Das ist am schönen Schluchsee. Den habe ich gar nicht gesehen übrigens.
Nee, auch nicht. Ne? Auch am nächsten Tag, als wir nochmal in die Apotheke mussten, haben wir keinen, wir haben nicht einen Tropfen Wasser gesehen.
Nein, doch, natürlich, ihr seid da dran vorbeigefahren, als ihr hochgefahren seid. Ihr müsst ja den gleichen Weg da hochgekommen sein wie ich und ich habe ihn gesehen.
Aber vielleicht von Weitem.
Ja, also wir haben wirklich nichts gesehen.
Wir sind jetzt nicht am Ufer entlang gefahren, das wollten wir damit sagen.
Naja, ja. Wir haben auch einfach nur traurig auf den Boden geschaut.
Ja. Vielleicht hat es auch einfach nur geschüttet auf dem Hinweg. Ne?
Das kann sein,
Das muss man dazu sagen. Und die 30er-Zonen, die 17 hoch.
Willst du vielleicht mal was zur Mühle sagen, warum du da irgendwie, ich sag jetzt mal, familiär verbandelt bist, Dennis?
Ja, kann ich gerne machen. Also es war auf jeden Fall ein sehr schöner Crossover im Autokino von Prosecco Laune und von Count Schluck. Und die Verbindung dorthin kommt tatsächlich daher, dass da zwei von meinen Köchen arbeiten, beziehungsweise einer ist Küchenchef und der andere ist dort Koch. Und der vorherige Küchenchef, der dort war, der Max Goldberg, der war auch ein Koch bei der Emma Mahl für eine Weile. Und der Besitzer vom Hotel, von der Mühle Schluchsee, der war auch mal bei uns unten im Center angestellt. Genau, und daher kommt die Connection, dass wir uns kennen quasi und jahrelang miteinander gearbeitet haben, zumindest mit dem aktuellen Jungs, die dort in der Küche sind.
Ja,
genau.
Geil, da hast du ja quasi das komplette Team, war ja unter deinen Fittichen sozusagen, so mehr oder weniger. Also paar Leute sozusagen.
Auf jeden Fall zwei Leute aus dem Küchenteam, ja. Also der Julian, den habe ich ja damals, der war ja Count Schluckhörer, das ist ja auch irgendwie eine witzige Geschichte. Ich kannte ihn schon über einen Kumpel und dann habe ich ihn über den Podcast noch ein bisschen kennengelernt und dann habe ich ihn ja quasi so, glaube ich, ein bisschen zu dir vermittelt. Dann hat er bei dir angefangen zu arbeiten und ist jetzt quasi dem Niklas gefolgt in die Mühle Schluchsee und ist da jetzt einer seiner Köche und hat sich richtig toll gemacht. Ich bin richtig stolz auf den Julian, das muss ich wirklich sagen. Also da muss man auch mal dazu sagen, ich weiß gar nicht, ob er das will, dass man das erzählt, aber der hat halt in so einer Pizzeria angefangen zu lernen und hatte, glaube ich, der konnte halt so gar nichts, schätze ich mal, sondern er war halt in der Pizzeria als Kochlehrling. Das sagt ja schon alles. Wenn das keine tolle Pizzeria ist, dann, also es war halt eine Dorfpizzeria, dann lernst du da halt nicht besonders viel und hat sich dann aber hochgearbeitet über die Emma Wolf bis dahin jetzt und macht, glaube ich, mittlerweile einen richtig, richtig guten Job. Und das freut mich wirklich für den.
Ja,
und,
voll.
Also das war auf jeden Fall cool. Unter anderem auch wegen dem wollte ich da unbedingt mal hin und gucken, was der da jetzt so macht. Und der Niklas hat mir dann irgendwann geschrieben, ja, komm doch mal vorbei. Ja. Und dann kam irgendwie so, dann hat der Stengel Geburtstag gehabt und dann hatten du und ich, Dennis, so ein bisschen so diesen Funken und waren so, ey, komm, dann lass doch da jetzt hinfahren. Sind zwar 3 Stunden Autofahrt, aber das wäre doch bestimmt ein cooler Abend, weil es ist dann auch so weit weg, dass man nicht abends noch so auf diesen blöden Gedanken kommt, nochmal heimzufahren.
Ja, genau. Weißt du? Vor allem, wenn man noch anfängt mit Weinbegleitung und was ja auch mitunter eins der geilsten Feelings ist bei so einem Essen und deswegen war es ideal. Wir hatten ja schon auch so gesagt, okay, man könnte ja eigentlich noch eine Nacht verlängern, aber ich musste am nächsten Tag leider arbeiten. Es mussten eigentlich alle am nächsten Tag arbeiten.
Naja, ich nicht.
Ja, außer Dennis und Chris. Aber auch als wir da angekommen sind, einfach ein super schönes Boutique-Hotel, die Zimmer urgemütlich eingerichtet und eine Ruhe. Ich hatte mir dann noch so ein bisschen durchgedacht, ey, wenn hier eine, keine Ahnung, wenn irgendwo auf der Welt eine Pandemie stattfinden sollte, da bist du, das kann dir hier völlig am Arsch vorbeigehen.
Genau. muss aber auch sagen, es waren aber auch relativ, also nicht als Kritik gemeint, aber einfach nur als Feststellung, sehr, sehr niedrige Decken. Und ich bin ja so groß, also es gab einen Raum, der hat mir genau gepasst. So. Und da gab es, ich glaube, ein paar Räume von. Ich stand in diesem Raum drin und der war wirklich Kopf an Decke. Mhm, und da bin ich ja mit meinen 1,96, da stoße ich direkt an meine Grenzen. Und ich frage mich, glaubt ihr, wenn ich in so einem Haus aufgewachsen wäre, ne, wäre ich dann auch so groß geworden?
Wie so ein Fisch?
Genau, weil Fische werden ja, hat Mac es mal gerappt, nur so groß wie die Aquarien. Und glaubt ihr, dass ich wäre dann einfach nicht größer geworden?
Nee, ich glaube, du wärst dann einfach, also du wärst genauso groß geworden wie jetzt, nur hättest dann irgendwann mal so einen DJ-Kopf gekriegt, weißt du, einen Hörer so zwischen Schulter und Kopf einklemmen und so wärst du einfach herangewachsen.
Also wir haben dann eine kleine Hausführung bekommen. Das Haus war wirklich sehr, sehr urig, aber auch so eine coole Mischung aus urig und modern, finde ich.
Ja.
Und da hat man sich sehr wohl gefühlt, Mitarbeiterinnen, alle super freundlich. Und dann gab es so einen kleinen Prosecco. Wirklich klein. Also ihr müsst mehr vertragen. Und dann ging es nochmal ganz kurz Stubenzeit und dann runter zum Essen. Und dann haben wir uns dann nach und nach die ganzen Essen reingepfiffen. Der Stenger hat das Menü da. Ich weiß gar nicht, ja, ob wir das ganze Menü durchkauen müssen, aber ich muss auf jeden Fall zwei Sachen herausheben. Und zwar gab es ein kleines Amuse-Bouche und das war so eine Miso-Creme mit so einer Ziegenkäse-Creme in so einem kleinen, Dennis, wie sagt man, Tartlet,
ja, genau.
Und genau, kannst du, und eingelegter Gurke war noch dabei, Dennis, kriegst du es noch zusammen?
Ich glaube, du hast alles gesagt, was drauf war.
Und Dennis, wie macht man das? Kannst du mir das einmal erklären?
Nee, kann ich nicht. Kein Rezept von mir. Kann ich dir nicht erklären.
Ja, aber was denkst du, wie macht man das?
Also, was meinst du mit, wie macht man das? Also, dieses Tartlet ist halt ein Teig. Ich weiß nicht genau, was
das
ist.
Den brauche ich nicht wissen. Den kriege ich raus.
Den brauchst du nicht wissen.
Ich meine, die Miso-Creme.
Die Miso-Creme.
Ziegenkäse-Creme.
Die Miso-Creme ist relativ easy. Also, du kannst die auf mehrere Varianten machen. Du kaufst dir halt eine Miso-Paste, eine helle, eine dunkle, eine würzigere oder auch nicht. Also, da gibt es halt so viele verschiedene Miso-Pasten, die du dann halt einfach nochmal mit ein bisschen Mirin und Limettensaft oder so zum Beispiel abschmeckst. Und dann nochmal bindest oder wie genau er es jetzt gemacht hat, weiß ich auch nicht. Aber er meinte, das wäre eigentlich wie bei der Emma gewesen, nur ein bisschen anderes Miso wohl. Und dann hat er die Ziegenkäsecreme gehabt, genau, und so eine eingelegte Gurke, die nochmal so eine Süße und eine Säure mitgebracht hat für ein bisschen Knack. Ne?
Ja, und die Ziegenkäsecreme, was denkst du, wie ist die gemacht?
Die hat er, glaube ich, einfach nur aufgeschlagen, ein bisschen abgeschmeckt. Einfach eine gute Ziegenkäsecreme, da brauchst du ja nicht viel mitmachen. Aber das war schon eine sehr gute Kombo. Ich hatte auch voll die Family-Feelings, als ich die beiden wieder gesehen habe. Niklas war ja mein Stellvertreter quasi bei der Emma, mein Sous-Chef. Sehr guter Mann und ist jetzt der Küchenchef dort und ist auf jeden Fall spannend gewesen. Also es war erstmal sehr schön, die wieder zu sehen, einfach so nach der ganzen Zeit, und auch bin auch froh, dass irgendwie die auch glücklich dort sind und dass die irgendwie auch alle untergekommen sind jetzt nach der Pandemie, Krise etc. Gut, Niklas war dann nochmal Sous-Chef bei Christian Jürgens, also Drei-Sterne-Koch am Tegernsee, als er von mir gegangen ist quasi. Vorher, also das hatte nichts mit der Pandemie zu tun, aber der Julian ist jetzt da untergekommen, das freut mich sehr.
Genau. Was ich noch dazu sagen muss, das ist, glaube ich, eine Frage, die der Stenger gestellt hat an dem Abend. Ich bin mir nicht mehr sicher. Die Essen kamen so nach und nach raus und dann haben wir ja natürlich auch immer so ein bisschen geguckt, auch wie du reagierst, weil die Köche zum Teil halt bei ihm waren vorher. Und dann war so, ja, erkennst du dich irgendwo wieder? Und dann hat der Stenger, glaube ich, so gemeint, so, stell dir vor, wie krass es wäre, wenn du nichts von dir selbst wiedererkennen würdest. Also wenn es so wirklich so, wenn du so merkst, so, da wollte sich jemand von dem emanzipieren, was er die letzten Jahre erleiden musste zu kochen. Weißt du, wie ich meine? So,
ja, ja.
So was ganz anderes.
Musste das erst wegkochen, aus seinem Knowledge.
Ja. Was ja ganz klar ist, ist ja, dass er schon seine eigene Küchensprache hat oder sich da auf dem Weg hin zu befindet. Ne? Also das ist ja klar. Ich meine, ist jetzt seine erste Stelle als Küchenchef. Da muss er ja jetzt erstmal seine Handschrift finden. Das ist ja auch nichts, was du irgendwie von heute auf morgen
krass,
hast.
Krass, kann er noch gar nicht schreiben, der Niklas?
Ganz schwierig. Lesen war auch immer sehr schwierig mit den Speisekarten und die Bons und so. Nee, Quatsch. Ja, klar. Also wisst ihr, was ich meine? Das ist ist er auf einem sehr guten Weg. Der wird auch safe den Stern da holen nächstes Jahr. Oder wann? Nee, doch, nächstes Jahr ist es dann wieder soweit. Genau.
Das weißt du jetzt, weil du das probiert hast. Das hättest du jetzt anhand Bilder nicht sagen können, oder?
Nö, natürlich nicht. Ich meine, wenn was gut aussieht, heißt es ja nicht, dass es gut schmeckt, oder? Aber es war ja durch die Bank weg einfach auch sehr lecker.
Also es war wirklich sehr gut. Also es war, ich fand's wirklich erstaunlich gut. Und vor allem gab es zwei Sachen, die denkwürdig in Erinnerung geblieben sind. Und das habe ich selten bei Restaurantbesuchen, auch bei Ein-Sterne-, Zwei-Sterne-Restaurantbesuchen gehabt. Also bei so Zwei-Sternen bin ich meistens so mit einer Sache raus, an die ich mich noch lange erinnert habe. Und das hatte ich da jetzt auch. Und zwar war das diese Wachtel. Es war eine Wachtelbrust. Mhm, genau. Es war Lauch, gebrannter Lauch. Und es war so eine Zwiebel. Und in der Zwiebel war nochmal so eine Lauch-Hollandaise.
Ja.
Und dazu gab es eine Teriyaki-Soße. Und diese Teriyaki-Soße war so lecker, dass ich den Teller abgeleckt habe in diesem Restaurant. Übrigens, dieser eine kleine Snack war so lecker, dass der Marek den Stein, auf dem der kam, abgeleckt hat. Also, das war wirklich, also den Gang fand ich erstaunlich gut. Also so gut, dass ich sagen muss, denkwürdig. Also ich muss da richtig, ich denke da immer noch drüber nach, dass ich den so lecker fand. Also
der war auf jeden Fall eine Wucht.
Ja,
der und war die Leber war auch eine Wucht, ne?
Mit dem Hühnerlebercreme, genau. Hühnerlebercreme, den Brioche, Raucherbsensalat, Buchenpilze und Chicorée, der war auch vom Feinsten. Also ich muss sagen, da hatte ich, also ich hatte wirklich so bei dem einen oder anderen Gang wirklich Emma-Anflüge. Also da hat man hat gemerkt, dass er schon mal bei dir gekocht hat und da sind auch die ein oder andere Nuance zumindest mit reingeflossen. Mhm. Und das war so yummy. Mein Favorite war der glasierte Knollensellerie mit konfiertes Bio-Eigelb und Petersilien, Fumé, Fammet. Fumé. Also das war für mich so, boah, das war der Gang vor der Wachtel und das war einfach so das pure Umami. Wahnsinn.
Veggie-Knaller war das.
Das war wirklich ein Veggie-Knaller. Das hat meinen kompletten Mund geflutet, meine Geschmacksnerven, alles. Das war richtig geil.
Der Pilz ist der Veggie-Umami-Killer, ne? Der Pilz und der Parmigiano, das muss man schon so sagen. War super lecker, ja. Ich fand den Gang aber nicht so, also der war halt doll, ne? Der hat halt richtig geknallt, aber ich fand die Wachtel danach, die war noch ausbalancierter, die war, finde ich, noch, die war noch feiner, da, also die war wirklich wahnsinnig gut. Der ging viel an die Wachtel, sag ich ganz ehrlich.
So. Auch ein schönes Detail war, die Bestecke waren eingelassen im Tisch und zwar in so einer Schublade.
Ah ja, das war spannend.
Da konnte man, also es lagen schon so ein kleiner Löffel lag da, ein kleines Messer lag da, so fürs Brot und die Butter. Aha. Und in so rechts neben dem Stuhl unter dem Tisch war quasi eine Schublade und da waren dann quasi die Bestecke drin. Also waren unzählige Gabeln, Messer drin, alles schön perfekt eingelassen in so Holz.
Ja.
Und das war ein schönes Detail. Hattest du Platz auf dem Tisch und wenn du gesagt hast, oh, jetzt habe ich meine Gabel jetzt auf dem Teller gelassen und hast du einfach wieder eine neue gezogen. Das fand ich ein schönes Detail.
Genau, und ich finde auch, dass dieses, ich finde oft hast du das Problem, du setzt dich hin und dann liegt dann, das macht man jetzt mittlerweile nicht mehr so, also jetzt mittlerweile haben die Kellner einfach den Stress, dass sie zwischendurch immer nochmal neu eindecken müssen. Aber früher hast dich in so ein Restaurant hingesetzt und dann lagen da schon mal so 20 Bestecke rum. Und dann gibt's ja dann die verschiedenen Reihenfolgen und wie man dann was isst, ja. Und dann musst du von außen nach innen und so weiter. Und ich finde, da wird einem so ein bisschen das alles selbst überlassen. Und das finde ich eigentlich ganz schön. Mhm, ja. Also, dass du da so ein bisschen selbst dir überlegen kannst, mit was du denn gerne essen möchtest.
Du kannst dein Fleisch auch einfach mal mit dem Löffel schneiden. Das ist auch kein Problem.
Also, die Wachtel hätte man nicht schneiden müssen. Die kann man sich, da hätte der Löffel gereicht tatsächlich, ja. Das war nicht so viel. Aber naja, es war großartig. Danach gab es noch, es gab natürlich auch noch Leckerchen Dessert und so. Gab ja noch alles Mögliche.
Es gab auch schon wahrscheinlich für uns auch nochmal irgendwie 3 oder 4 Gänge im Voraus, so als kleines Starter, bevor es überhaupt zur Karte ging. Ne?
Also, nö, das ist normal. Ich glaube, da haben die sich keinen Riss gegeben für uns extra. Ist schon Standard.
Ja, ich hatte schon mal die anderen Tische beobachtet. Da hatte ich so das Gefühl, dass wir etwas hatten, was die anderen nicht hatten. Also wir hatten auf jeden Fall einen besonderen...
Würde mich mal interessieren, Niklas, gab es, falls du das hier hörst, der hat ja bestimmt sich jetzt die Folge an, weil er unbedingt wissen will, was wir sagen, aber sag doch mal, ob es was für uns nur gab. Vielleicht die Auster, habe ich überlegt, gab es vielleicht nur für uns, weil das ist sowas, weiß ich nicht. Soll er mal sagen. Würde mich wirklich interessieren. Ach, was ich auch noch sagen wollte ist, ich fand die restliche Gesellschaft im Restaurant waren wahnsinnig coole Gäste, weil auch da hatte ich ja schon negative Erlebnisse, wenn man das Gefühl hat, wir sind die Lauten. Oder die Rowdies. Wir sind die Rowdies. Oder wir sind die, aber Dennis, dazu kommen wir gleich noch, lehne dich nicht zu weit aus dem Fenster zum Thema wir sind die Rowdies. Aber was man auf jeden Fall sagen muss ist, an diesem Abend noch, in diesem Restaurant drin, hatte ich das Gefühl, wir sind akzeptiert hier. Mhm. Und alle sind auch so locker drauf und es war cool. Ja, und ja. Ich habe zum Beispiel einmal, da war ich schon echt besoffen, bin ich so in die Toilette gegangen und hätte fast einen Mann über den Haufen gerannt, der da gerade schon stand. Und dann dann haben wir noch so ein paar Gags miteinander gemacht, das war schon witzig. Und dann hatten wir irgendwann aufgegessen und haben uns dann gesagt, jetzt setzen wir uns noch raus und trinken dann mit der Belegschaft noch ein. Na, da wurde dann natürlich, ja, Dennis?
Ja, ich wollte nur kurz sagen, wegen der Gesellschaft und die Leute, die da waren, ganz kurz, bevor es irgendwie jetzt zu Abgründen kommt. Am nächsten Morgen bin ich da nochmal reingelaufen ins Hotel und dann kam mir ein älteres Ehepaar entgegengelaufen.
Ja.
Und die meinten dann so, du bist doch der Dennis, gell? Und dann meinte ich so, ja. Und dann meinte sie, ja, wir waren auch schon Gäste bei dir in der Emma.
Nee.
Wir haben gestern schon gedacht, so, du kommst uns irgendwie bekannt vor und dann hat uns der Marius gesagt, dass du das bist und das fanden wir jetzt voll witzig und wir kommen dann auch in die zweite Liebe, weil wir kennen den Vermieter oder Verpächter von dem Ganzen, der ist bei uns im Tennisclub. Auf jeden Fall ziemlich witzige Story, so dass die halt da saßen und halt auch schon bei mir essen waren oder bei uns und halt drei Stunden weit entfernt. Siehst du Leute, die dann auch immer.
Wow, das finde ich ja cool. Das finde ich richtig cool.
So eine Begegnung am nächsten Morgen.
Ja.
Echt witzig, ja.
Also ich dachte, die Leute wären zu dir gegangen oder beziehungsweise ich dachte erst, du wärst noch einmal durch die Liste der Hausgäste und hättest dich bei jedem nochmal persönlich entschuldigt.
Oder dass die Leute auf dich zukommen und sagen, du bist doch der Dennis. Und du so, ja. Und dann so, ja, wissen wir seit heute Nacht. So, wir haben sie im ganzen Haus gehört.
So schlimm kann es gar nicht gewesen sein. Aber lass mal zudem, wir waren draußen gesessen.
Genau, warte, kommen wir ja noch dazu, Dennis. Genau. Alles gut, du wirst doch erfahren, wie schlimm es war.
Mit der Belegschaft noch einen kleinen Aufheller getrunken.
Ja.
Genau.
Und dann saßen wir so da und es hat Spaß gemacht. Steng hat gebreakdanced, wir haben alle gerappt. es war ausgelassene Stimmung, muss man schon wirklich sagen.
Also er hat wirklich gebreakdanced, das ist jetzt kein Witz, ne?
Und dann sind wir irgendwann wieder reingegangen, weil wir dann draußen den Leuten schon zu laut wurden. Denn wir waren so laut, dass die Leute sich in ihren Zimmern gestört gefühlt haben. Und da muss man sagen, da hätte ich eigentlich sagen müssen, Leute, jetzt müssen wir, glaube ich, hier die Notbremse ziehen. Aber hab mir gedacht, nee, weißt du was, heute lasse es einfach mal laufen. Mal gucken, was passiert.
Ey, man muss ja dazu auch nochmal vorneweg sagen, es war jetzt 7 Monate hier alles zu, ne? Und das war mal ein Zusammentreffen, dass man mal wieder Menschen gesehen hat und das schon sehr ausgelassen war. Und das sind ja auch Dinge, die man sehr vermisst hat. Und das stimmt, vielleicht auch deswegen.
Es war eine kleine Klassenfahrt, also auf jeden Fall.
Ja, genau,
komplett.
Ja. Nö, alles gut, ist ja gar keine Frage.
Klassenfahrt-Feeling.
Genau, und dann sind wir reingegangen und da war dann so ein Kaminzimmer und da haben wir uns dann hingesetzt und da gab es einen kleinen Hinterhof und da konnte man auch rauchen. Also nicht Hinterhof, es war wunderschön, es war so ein Garten mit Pfingstrosen. Und wo fange ich eigentlich an? Ne? Also weil ich will kein Detail auslassen, das sage ich mal, wie es ist. Also ich weiß nur, dass irgendwann habe ich nur noch die Kellnerin hat ständig irgendwie neuen Alkohol nachgebracht. Und dann, glaube ich, ging es irgendwie langsam los. Ich weiß nicht, ob der Dennis angefangen hat oder der Marc. Ich glaube, Dennis hat angefangen langsam und hat die Hoteleinrichtung angefangen, in anderen Räumen zu verstecken. Also es ging dann so langsam, ich merke langsam, es gerät aus der Bahn. Und Marek, und das war meine größte Angst, hat irgendwann gesehen, da hängt ein Degen an der Wand. Und Marek hat irgendwann diesen Degen erkannt und ich habe Marek gesehen, sehe diesen Degen und sehe, wie Marek diesen Degen fixiert. Und ich weiß noch, eine halbe Stunde später habe ich mich wirklich bei Marius, beim Hotel-Eigentümer auf allen Vieren entschuldigt und habe gesagt, es tut mir wahnsinnig leid, dass der Marek jetzt hier die Pfingstrosen im Garten mit dem Degen umgemacht hat. es ist mir einfach nur unangenehm. Und auch, es tut mir auch wahnsinnig leid, dass der Dennis sich so daneben benimmt. Und ja, ich und der Stengel und ich standen so draußen. Es gab so einen Moment, da haben wir euch einfach nur angeguckt wie enttäuschte Eltern. Das muss man einfach sagen. Das muss man einfach sagen.
Ja,
so, da haben wir euch einfach angeguckt wie enttäuschte Eltern.
Ja, ja.
Und Max hat auch schon nichts mehr dazu gesagt. So, Max war einfach nur noch irgendwann, der hat sich einfach nur gedacht, Leute, ihr habt alle einen Schuss. So, hat einfach
der
nur
war auf einmal weg.
Ja, Max hat dann gesagt, tschüss.
Ja, tschüss. Hat sich auf sein Zimmer verzogen und ich bin am nächsten Morgen so in diesen Frühstücksraum gegangen, ne? Und es war natürlich auch alles nicht gerade geräuschlos vonstatten gegangen, was wir da getrieben haben.
Ja.
Und ich gehe in diesen Frühstücksraum und dann fiel mir wieder ein, dass ich noch nachts wie ein Freak gesagt habe, ich will auf jeden Fall Kaviar zum Frühstück.
Das heißt, wir haben uns die ganze Nacht daneben benommen und am nächsten Morgen sehen uns diese Gäste
und denken sich, ah ja, das waren die. Guckst du dir an. Und dann fressen diese, und wir sehen ja dann auch nicht schick aus oder so, sondern wir sehen halt aus, wie wir aussehen.
Ja.
Sitzen in diesen Räumen. Weißt du, wie disrespectful kann man da sitzen, weißt du, so mit unserer Jogginghose und so, sitzen da und fressen dann auch noch Kaviar. Ja. Ich glaube, die haben sich einfach nur gedacht, ihr blöden Arschlöcher.
Genau.
Ja gut, ich finde, das war halt schon so ein bisschen Rockstar-Lifestyle, kann man ja mal ausleben, ist doch okay.
Ja, von mir ich glaub, gar
wir
nicht.
Haben halt ich auch, wir haben halt auch in dem, ja, nee, also komm, in dem Gästebuch, und wir haben ja in dem Gästebuch, ich will, also wenn das jetzt andere Gäste lesen, was sie in dem Gästebuch da hinterlassen haben.
Ja.
Okay, naja. Und da steht ja auch drin hier, umsonst den Kaviar und so, vielen Dank, dass wir den morgen bekommen.
wir haben auch die Telefonnummer von meinem Freund Conny reingeschrieben, so als Beschwerdetelefon.
Stimmt.
Und ich habe noch was reingeschrieben, dass ich keinen Fernseher auf dem Zimmer hatte, aber das stimmt nicht. Ich habe einen Fernseher gehabt auf dem Zimmer, der war nur leider hinter so einem Vorhang.
Ja.
Und also das, falls es jemand liest, das war eine fehlerhafte Kritik von mir.
Aber was ich gerne mal noch von dir wollen würde, Stengel. Ich meine, du hattest ja auch eine Badewanne und ich weiß ja, es war ja auch dein Geburtstagsgeschenk und deswegen hattest du ja auch diese Suite, das beste Zimmer etc. Und du hast ja dann auch gebadet, obwohl du auch eine Badewanne zu Hause hast. Wir haben uns ja drüber unterhalten. Jetzt war es ja so, du hast einen Balkon gehabt, ne? Das hatte ich ja zum Beispiel auch nicht. Und es hieß ja aber, man darf auf dem Balkon nicht rauchen.
Ah.
Hast du es gemacht?
Ich habe wirklich nicht geraucht.
Was?
Volle Schwörung.
Ich hätte safe geraucht.
Nee, ich war dann auch, die Sache ist, ich habe dann die eine Stunde, wo wir so ein bisschen nach der Ankunft Roomtime hatten, da habe ich einfach auf dem Bett, habe ich in der Badewanne gelegen und dann habe ich mich gleich umgezogen und gleich runter.
In der Badewanne einfach geraucht, nicht auf dem Balkon.
Nee. Ich habe im Zimmer geraucht.
Ich habe im Zimmer geraucht, genau. Nee, habe gedacht, ey komm, diese Stunde, die hältst du jetzt aus oder diese dreiviertel Stunde, ziehst dich an, gehst runter und da bin ich ja schon auf dich gestoßen, Dennis, und haben wir draußen ein Bierchen zu uns genommen, der Marek kam dann und da haben wir unten geraucht, also auch mal so ein bisschen eine Vorfreude auf die nächste Zigarette haben, das aushalten, und dann haben wir dann eigentlich regelmäßig draußen gequarzt, und als ich dann auf mein Zimmer bin, dann hatte ich an dem Abend eigentlich so viel gequarzt, dass ich gesagt habe, okay, ich brauche jetzt keine mehr.
Ja, so ging es mir auch.
Genau, und also das war ein sehr schöner Trip, nochmal vielen Dank für das wunderschöne Geburtstagsgeschenk, das war echt toll, ganz lieb, ganz toll, und sowas kann man mir immer schenken, also ich bin jemand, der
mir
sehr...
Mir auch, also sei ich auch nicht rein.
Nee, also ich bin jemand, was so Geschenke angeht, ich bin sehr schlecht im Umgang mit Geschenken. Also ich habe bestimmt schon sehr viele Gutscheine verfallen lassen, Dinge, die man mir geschenkt hat, nicht so richtig benutzt. Aber wenn es ums Essen geht, gehen meine Ohren immer hoch wie bei einem Schäferhund. So. Also da kann man mich damit abholen.
So, jetzt aber auch genug Werbung für die Mühle Schluchsee, weil...
weil unbezahlt und meine Rechnung doch dann hat... Also ich habe... Kam mir vor, als ob ich die Rechnung für alle bezahlt hätte.
Da geht's mir ehrlich gesagt auch. Also ich hab den Betrag
gesehen und hab mir gedacht, warum habe ich das einfach nur unterschrieben? Ich habe es mir nicht durchgelesen. Ich habe mir gedacht, das kann, wo war ich jetzt eigentlich gerade? War ich jetzt gerade im, keine Ahnung, 3 Sterne?
Ja, nee, aber warte ganz kurz. Wollen wir fair bleiben und sagen, was wir gezahlt haben?
Nee. Das lassen wir jetzt mal. Das ist ja ein Geschenk und das soll man jetzt.
Ah ja, okay.
Daniel soll einfach mit einem guten Gefühl da jetzt rausgehen.
Ja, genau.
Ich weiß,
aber
was
ich finde es am Ende nicht zu teuer, und das wollte ich ja mal ganz kurz sagen, weil wir hatten einen wahnsinnig geilen Abend und wir haben auch wo übernachtet und es gab noch Frühstück am nächsten Tag. Das darf man alles nicht so, man darf das alles nicht so sehen. Also ich bin nicht der Meinung, dass es zu teuer war, aber am nächsten Morgen, ich sag wie es ist, ich hatte auch kurz einen Schock. Naja. Ich wünsche mir 3 AM von Heim und Thundercat für die Kau und Schluck Playlist. Dennis Meyer, was hast du auf dem Köcher?
Ja, also ich würde hier auch mal ein Lied reinpacken, das ich auch an dem Abend sehr gefeiert habe und mal draußen abgefeuert habe. Und zwar ist es von Minnie Riperton, Le Fleur.
Ich wünsche mir Summertime Cowboy von Husky Rescue.
Alles klar, das kommt in die Playlist und dann hören wir uns gleich wieder. Und dann reden wir mal so ein bisschen darüber, was gerade bei uns so der Status Quo ist, wie es so bei uns aussieht gerade. Freuen wir uns drauf. Bis gleich.
Bis gleich.
Und jetzt gibt's Kaffee. Reiner, löslicher Kaffee. Kaffee hat alles, was guten Kaffee auszeichnet. Köstliches Aroma, vollen, abgerundeten Geschmack. Kaffee. So gut im Aroma, so gut im Geschmack.
Leute, da sind wir wieder. Wir sind's wieder. Eure Cowboys, wie der Dennis immer sagt. Und jetzt, nachdem wir endlich diesen Abend abgehandelt haben, für uns auch privat. Übrigens, Dennis und ich haben auch bisher noch nicht darüber geredet, wie der Abend war. Das erste Mal, dass wir so richtig mit ihm drüber gesprochen haben, wie er sich daneben benommen hat. Aber...
Ich fand es war angemessen.
Ja, gut. Du musstest es ja auch nicht mit anschauen. aber ist ja auch nicht so schlimm, ist abgehakt und ich habe mich ja bei allen Leuten für dich entschuldigt. Was man auch noch sagen muss ist, ja, die Restaurants haben wieder offen. Es weht wieder ein anderer Wind. Also es ist schon irgendwie fast ein bisschen, ja, also ich muss fast sagen, dass ich nicht so richtig hinterherkomme mit meinem, was ich selbst schon machen will und was aber schon draußen wieder ganz normal ist. Mhm. Und ich muss auch sagen, jetzt bevor wir jetzt direkt auf so Themen eingehen, die sehr krass mit uns zu tun haben, wie geht's euch gerade? Weil ich habe zum Beispiel bei mir gemerkt, ich habe richtig krasse FOMO, also diese Fear of Missing Out, dieses, ich fahre mit dem Auto nur nach Hause und habe eigentlich mir vorgenommen, heute Abend zu Hause was zu arbeiten und fahre so an 2, 3 Biergärten oder so vorbei und denke mir einfach nur, boah, guck mal, da sitzen sie und haben irgendwie gerade einen schönen Moment. Ich glaube, ich muss sofort alles abbrechen, was ich gerade mache und auch so einen Moment haben, so einen leichten Moment. Weil ich so Angst habe, einfach, dass es nochmal umkippen könnte, vielleicht am Ende, und dass wir vielleicht doch nochmal irgendwie hinter verschlossene Türen müssen, habe ich gerade so eine extreme, so ein Gefühl von, du musst jetzt auch gucken, dass du irgendwie rauskommst. Ich glaube, das haben ganz viele, weil, also ich merke schon, dass die Leute gerade, ja, als würden sie drinnen eingehen. Sie wollen alle unbedingt raus, selbst wenn das Wetter nicht so doll ist. Und ich meine, ich kann es total verstehen, mir geht's auch so. Wie geht's dir, Dennis?
Also ich habe tatsächlich trotz der negativen Erfahrung und alles, was da auf mich eingeprasselt ist, dieses Jahr so viel Scheiße, wie ich erlebt habe, gar nicht so dieses Gefühl, dass von es wird wieder alles geschlossen habe. Ich weiß nicht wieso, aber ich habe irgendwie, so diese positiven Vibes und denke, das kommt jetzt nicht mehr zurück. Und also im Sinne von, dass es nochmal so lange irgendwie einen Lockdown gibt. Irgendwie glaube ich das nicht. Weiß ich nicht. Ich habe nicht so dieses Gefühl von, dass ich irgendwas verpasse, weil ich gerade so das Gefühl habe von, ja geil, ich kann wieder arbeiten, ich kann wieder das machen, was ich irgendwie am meisten liebe und was ich irgendwie vermisst habe. Ich kann irgendwie kreativ sein. Ich habe Menschen um mich rum so. Das hatte man ja auch die ganze Zeit nicht. Das heißt, soziale Kontakte sind wieder da. Man kann irgendwie miteinander lachen und macht irgendwie noch was einem Spaß macht. Man kommt raus, man sieht auch, wie Leute sich einfach freuen, wie gut es denen geht, dass sie rauskommen können und dass man denen quasi eine Freude damit macht, mit dem, was man wieder machen kann. So, das ist einfach ein gutes Gefühl. Ich fahre ja jetzt auch in den Jungbusch mit dem Fahrrad immer und irgendwie hat so dieser Weg mit dem Fahrrad hin und dieser Heimweg für mich auch irgendwie so was Entspanntes. Ich habe jetzt die letzten Jahre ja fußläufig gewohnt zur Emma. Das heißt, mein Heimweg war ja so einfach so ganz kurz und ich bin aber immer schon so ein Mensch gewesen, der, wenn er nach Hause ist von der Arbeit, also ich finde gerade so nachts, wenn du dann einfach nochmal so laut Musik hören kannst und das irgendwie nochmal so Revue passieren lässt, so du kommst langsam runter, so das Adrenalin geht so weg, das finde ich ist immer irgendwie so ein gutes Gefühl und gerade so dieser Weg dahin, finde ich, macht Spaß, ja, das ist der Stand der Dinge.
Ich hatte gestern Abend vorgestern Abend war das, hatte ich irgendwie so eine besondere Situation und zwar habe ich bei mir zu Hause gesessen und ich war irgendwie noch nicht so richtig müde. Und dann habe ich mir gedacht, okay, komm, ziehst nochmal die Schuhe an, machst nochmal so einen Spaziergang. Dann bin ich quasi, bei uns in Aschaffenburg haben wir ja so ein Mainufer und da ist jetzt nochmal der 20. Biergarten jetzt irgendwie aufgemacht worden. Und deswegen ist es relativ hoch frequentiert, gerade auch so abends um 21, 22 Uhr. Ne? Mhm. Und dann bin ich da das Mainufer entlang gelaufen und habe einfach nur Mucke gehört die ganze Zeit. Und dann habe ich da einen alten Bekannten getroffen, den ich bestimmt, ein Jahr lang überhaupt nicht mehr gesehen und gesprochen habe. Und davor hatten wir auch nicht so wahnsinnig viel Kontakt. Wir kennen uns eher so aus unserer, aus meiner Jugend. Und das war irgendwie voll schön. Und dann haben wir uns dann noch so eine halbe Stunde einfach so auf dem Weg unterhalten und dann ist jeder so in seine Richtung gegangen und dann hatte ich auch nochmal so einen Spaziergang und ich mag das zum Beispiel total, einfach so irgendwo rumzulaufen, wo was passiert, wo man so ein bisschen die Leute sehen kann, was die so treiben und dann bin ich auch, habe ich auch so das Gefühl, ich bin Teil des Geschehens, deswegen, das verstehe ich mit dem Fahrrad dahinfahren und gerade bei euch im Jungbusch in Mannheim, das ist ja auch eine sehr belebte Gegend, ne? Da ist ja ein bisschen was los. Also
ja,
ich glaub,
das ist schon, wie Urlaub, das ist verrückt. Ja. Ich meine, ihr wart ja letztes Jahr da und genauso ist es jetzt auch wieder. Also die Leute leben einfach und ich gehe da auch nicht mit dem Zeigefinger durch und sage, hey, also nee, das geht so nicht. Weil es ist ja erlaubt so aktuell. Ist es halt erlaubt und dann ist es auch okay so. Und macht einfach Spaß, das zu sehen und zu fühlen. Ja, so ein kleiner Adrenalin-Rush. Aber also ich habe schon, um jetzt mal da auf die zweite Liebe zurückzukommen und wie es mir da geht und Sternekoch hin, Sternekoch her, bist du jetzt noch einer, bist du keiner so. Also es ist ja so, wenn ein Restaurant schließt oder beziehungsweise wenn man als sogenannter Sternekoch das Restaurant verlässt, dann nimmst du den Stern ja nicht mit in ein neues Restaurant. Das heißt, das Restaurant hat nicht automatisch einen Stern oder du bist dann noch Sternekoch, offiziell, keine Ahnung. Und das Ding ist ja, dass wir in der zweiten Liebe auch keine Sterne oder Punkte oder sonst was kochen werden oder wollen. Also das muss man irgendwie auch nochmal irgendwie erklären, glaube ich, dass das Konzept gab es ja schon. Wir hatten das ja auch schon letztes Jahr offen und dieses Konzept ist es auch. Also auch, obwohl ich da jetzt auch koche und so, wird es trotzdem locker sein und easy und du kannst da auch einen Caesar-Salat oder einen Kräutersalat essen. So, die Karte ist ein bisschen größer geworden. Es gibt viele vegane Gerichte und man merkt auch, dass der Andrang von Menschen, die vegan essen, sehr groß ist, dass die auch sowas gesucht haben, dass die sehr zufrieden damit sind und das finde ich auch irgendwie cool. Gerade auch in dem Viertel ist es halt so, dass da viele vegane Menschen leben und vegan kochen ist ja für mich schon immer sowas gewesen, wo ich nie ein Problem damit hatte, was mir ja auch Spaß macht, was ich auch selbst gerne esse und von daher ist es halt schon ziemlich cool, so befreiend da einfach jetzt kochen zu können. Ne? Es ist auch halt einfach so ein süßes kleines Restaurant mit dieser weißen Fassade, es ist dieser Plaza der Jungbusch, so das hast du so Urlaubsfeelings einfach. Der rote voll. Raum, der so abgerockt ist, wo einfach nicht viel verändert worden ist und der Holzkohleofen, den wir hinten in der Küche haben, wo es Feuer halt ballert und dann wird da der Pulpo draufgehauen oder das Rinderfilet oder halt auch dann vegane Sachen, natürlich nicht auf dem gleichen Grill so, falls jetzt jemand irgendwie sich denkt, hä? Ja, macht auf jeden Fall Spaß.
Ja, also die veganen Gerichte, die sind, das ist neu, dass ihr das jetzt so viel macht und das finde ich auch spannend. Also das würde ich mir gerne mal reinziehen. Ich wollte gerade sagen, ich fahre jetzt noch nach Mannheim und probiere die veganen Gerichte, weil das finde ich so spannend, wie man das gut kochen kann. Und ich merke immer selbst, dass ich bin so ein bisschen zu faul, mir da jetzt irgendwie alles zusammenzusuchen und da so richtig reinzufuchsen. Aber ich liebe es, ja, Sachen zu probieren. Ne? Mhm. Und wenn ich so das Gefühl habe, so, okay, wenn jemand zu mir sagt, ey, wir gehen mal in ein Restaurant, da ist alles vegan, bin ich so geil. Ich bin gespannt, was die draus machen. So, das finde ich schon.
Wie ist es denn bei euch? Wir müssen jetzt auch nicht sagen, wo du arbeitest, wie du willst, aber es ist ja noch der gleiche Laden wie seit schon von Anfang an, seitdem wir den Podcast hier haben.
Nee, ich war ja zwischenzeitlich mal woanders.
Stimmt, aber du bist wieder dort. Und da gibt es ja auch einen Biergarten, aber den bespielst du nicht mit, ne? Du bist nur fürs Restaurant, aber da gibt es auch Außengastronomie, ne?
Genau, es gibt Außengastronomie und zu
für das Restaurant.
Genau, für dieses Restaurant, ja.
Und es sind auch nicht gerade wenig Sitzplätze, oder?
Nee, es sind sehr viele, ja.
Ja, genau. Und da merkst du auch gerade so ein bisschen, dass du jetzt ich habe definitiv meine Füße gemerkt. So, also die haben mir wehgetan, meine Füße, so seit. Wenn du so lange nicht arbeitest und dann auf einmal wieder so richtig von 0 auf 100 aufs Gaspedal trittst, dann merkst du auf jeden Fall, dass du lange nichts mehr gemacht hast.
Genau,
dass
der Körper da auf jeden Fall. So. Ich habe auch richtig Rückenschmerzen gerade. Also ich gehe irgendwie alle 2 Wochen zum Arzt und lass mich quaddeln. Das ist gerade gar nicht geil, muss ich sagen. Aber ich habe auf jeden Fall meinen Körper wieder gemerkt. Und das ist aber auch gut so, weil ich sag ganz ehrlich, also vorher, ich glaube, mein Körper ist schon sehr dankbar, dass da jetzt mal wieder so ein bisschen Bewegung reinkommt. Ja, also dieses einfach auch mal wieder 8 Stunden. Ich sage das ja immer, das können die Leute ja nicht verstehen. Die glauben mir das ja immer nicht, wenn ich das sage. Wenn die sagen, könntest du nicht vom Podcast leben? Ja, natürlich. Aber für mich ist es wahnsinnig, also für mich war es die schlimmste Zeit im Lockdown. Eine ganze Woche lang kannst du das mal machen. Und 2 Wochen ist es auch geil. Aber jemand wie ich braucht irgendwie so Grundstruktur im Leben. Und durch sowas wie der Stenger übrigens vor mir sitzt, kannst du dir nicht vorstellen. Das ist sexuelle Belästigung. Sag dir, wie es ist. Ich würde es am liebsten fotografieren. Der sitzt breitbeinig vor mir und wackelt die ganze Zeit mit beiden Beinen. Das ist wirklich einfach nur, ich warte nur, dass es irgendwann langsam anfängt, sich einzuölen.
Ich hab ein Bein auch so, ich habe kurze Hosen, also ich habe sehr viel Fleisch.
Ich sehe wahnsinnig viel Fleisch. Und der hat ja gute Beine, der Stenger, das muss er sagen. Ja,
genau. Und ein Fuß liegt so lassiv über unseren Prosecco-Laune.
Ja, Sesseln.
Handeln bei der Lehne so. Und ich sehe wirklich, es sieht wirklich echt aus wie eine Anmache.
Ja, es sieht verboten aus. Ich würde es am liebsten fotografieren. Nee, mach ich jetzt nicht. Okay, gut. Will der Stecker nicht. Nee, was ich dazu sagen muss, ist jetzt, Stecker, jetzt kann ich aber auch nicht mehr gucken.
Okay, ich setze mich wieder normal hin. Ja.
Also, was ich dazu sagen muss, ist, für mich ist es total wichtig, dass ich arbeite ja keine 5 Tage die Woche mehr, aber ich arbeite noch und ich arbeite auch nicht wenig und ich gucke halt einfach, im Prinzip ist es gerade so, 4 Tage die Woche stehe ich in der Küche und 2 Tage die Woche mache ich meinen Podcast-Kram, manchmal auch 3 Tage die Woche, kommt halt immer drauf an, ne? Wenn so Prosecco-Laune richtig drückt und es geht, oh, jetzt hätte ich gerade fast was verraten, steht was Neues an oder so, dann sind es dann halt auch mal 3 Tage die Woche und ansonsten sind es halt 2 Tage und trotz alledem muss ich sagen, mir macht das alles wahnsinnig viel Spaß. Und ich genieße es auch, auf der Arbeit zu stehen und mein Handy liegt in der Ecke und ich muss einfach nur stumpf Tisch für Tisch schicken. Das klingt total bescheuert, aber das ist mir irgendwie, gibt mir das was. Das ist ja so ähnlich wie, ich gehe auch gerne zum Basketball, weil nicht nur wegen der körperlichen Betätigung, sondern ich mag auch dieses, dass der Kopf mal zur Ruhe kommt. Das ist für mich fast meditativ, ja. Mhm. Also, dass ich dann eben nicht mir 1000 Gedanken mache, über alles nachdenke. Das ist gar nicht möglich, wenn du Essen nach Essen schickst. Und es ist überhaupt nicht möglich, wenn du mitten im Basketballspielen bist, dass du dir über irgendwas gerade Sorgen machst oder so. Und gerade für Leute, für die Pandemie vielleicht auch ein bisschen härter war, die da vielleicht auch psychisch ein bisschen zu kämpfen hatten, da kann ich wirklich sowas wie Sport empfehlen oder in der Küche arbeiten. Ja. Ohne Scheiß, da werden die Sorgen für 8 Stunden lang aufs Minimum reduziert.
Das ist
auf jeden Fall unfair. Ja.
Ich habe letztens einen Beitrag gehört im Radio, da ging es allerdings eher so um so, wo Menschen in so Verschwörungstheorien abgedriftet sind während der Pandemie. Mhm. Und die haben gesagt, das hat schlagartig aufgehört, als die wieder gearbeitet haben. Ja. Also als die wieder auch, da war auch eine Dame, die hat irgendwie in der Gastro gearbeitet, allerdings in Amerika in einem Diner und so.
Ja.
Und hat gesagt, sobald das weg war, also sobald sie wieder arbeiten gegangen ist, waren auch diese ganzen negativen Gedanken und so weg. Also ich glaube, der Mensch will gebraucht werden. Und auch sich einen Teil eines Ganzen sehen. Und ich habe es auch gemerkt, ich habe es auch 1-2 Mal wieder im Biergarten gearbeitet, bei uns daheim. Und ich habe das in vollen Zügen genossen.
Ja.
Also auch so, ja, so es hat immer geknallt an den beiden Tagen. Also sau viel los.
Ja.
Und ich liebe es, wenn, also ich liebe Gastronomie, wenn richtig viel los ist.
Ja.
Weil du bist die ganze Zeit am Machen. Also ich bin angekommen und habe sofort ein Bier eingeschenkt und sofort irgendwo hier abkassiert. Also ich vom ersten bis zur letzten Minute, wo ich gearbeitet habe, bin ich gelaufen.
Genau.
Ich habe das total genossen.
Ja, voll. Ich verstehe das total. Es gibt Leute, die können das gar nicht verstehen und sagen, die mögen sowas nicht. Für mich ist ja immer noch, ich bin ja immer noch der Meinung, wir sollten ein Restaurant zu dritt aufmachen, aber Dennis weigert sich ja nach Aschaffenburg zu ziehen, um meinen Traum endlich wahr werden zu lassen. Gott. Zieh doch mal bitte für meinen Traum nach Aschaffenburg, Dennis, das fände ich einfach nur gut.
Ja, wir müssen uns da mal was überlegen, wie wir da
aber das wäre
genügend Geld regenerieren können, damit du mich da hinlocken könntest. Aber ich habe mal eine andere Frage. Was ist denn so momentan bei euch auf der Speisekarte, beziehungsweise was ist denn deine Lieblingsvorspeise und dein Lieblingshauptgericht, das ihr gerade so schickt. Das würde mich mal interessieren, was das so der Stil ist.
Dennis, man muss dazu auch sagen, dass das muss man natürlich in Relation setzen. Ähnlich wie bei dir, jetzt in der zweiten Liebe, haben wir natürlich ganz andere Möglichkeiten. Also ich kann natürlich überhaupt nicht, ich kann nur 4 Tage die Woche arbeiten und an diesen Tagen habe ich auch nur jeweils 8 bis 9 Stunden Zeit, um zu arbeiten. Ich kann jetzt keine 12, 13 Stunden mehr im Betrieb stehen. Das kriege ich ganz selten hin.
Mhm.
Das bedeutet, natürlich fällt für mich Sterne-Gastronomie absolut raus. Ich finde auch, und jetzt sage ich was natürlich Hartes, und ich weiß, wir haben sehr viele Leute, die uns zuhören, die in der Sterne-Gastronomie tätig sind. Und du bist Sternekoch und du weißt ganz genau, ich verehre euch total und ich wäre gerne so wie ihr. Ne? Also ich wäre gerne derjenige, der in seiner weißen Kochjacke von morgens um 5 Uhr, ne, der fährt er auf den Markt, ja, also diesen romantischen Gedanken habe ich ja von mir. Ne? Dann fährt er auf den Markt, dann kennt er da jeden persönlich, dann kommt er mit diesen vollen Körben ins Restaurant, bereitet alles vor, dann kommen die top gelaunten, super motivierten Mitarbeiter dazu, die sehen auch alle fantastisch aus, Mitarbeiterinnen.
Klingt wie so eine Bistro-Baguette-Werbung.
Genau, und dann wird, wie komisch kann man Bistro-Baguette betonen?
Ich habe auch erst, das ist bei mir eine Minute später als im Kopf angekommen, was eigentlich gesagt, aber ich fand es trotzdem lustig.
Nee, du hast gesagt Bistro-Baguette.
Eine Bistro-Baguette.
Also auf jeden Fall stehe ich dann da, bereite das alles schön vor, ja, pull die Erbsen und dann abends um 18 Uhr koche ich für 20 Leute wahnsinnig gutes Essen auf den Punkt. Verstehe mich nicht falsch, das ist natürlich mein absoluter Traum. Allerdings ist natürlich die Realität die, dass ich das irgendwie in mein Leben einbauen muss und ich mir das einfach nicht erlauben kann, einen ganzen Tag irgendwo in der Küche zu stehen und noch die halbe Nacht gefühlt oder so. Und in den Sterneküchen, in denen ich mal kurz gearbeitet habe, war halt immer genau das ja, der Standard. Also das muss man auch einfach dazu sagen. Die haben immer von mir verlangt, dass ich quasi morgens um 9 da bin und um 1 Uhr nachts darf ich nach Hause gehen. Und das war halt einfach mit meiner Realität nicht umzusetzen. Und deswegen bin ich sehr, sehr froh, dass ich da bin, wo ich bin, denn ich kann halt einfach mich wahnsinnig krass ausprobieren. Ich kann super viel machen und kann einfach ja mal so gucken, was möglich ist und vor allem, was möglich ist und auf Masse funktioniert. Und das ist natürlich fast genauso eine schwere Aufgabe, hart gesagt, wie für 20 Leute was sehr, sehr Hochwertiges zu kochen ist, zu sagen, okay, ich will gucken, wie gut kann ich kochen, und es trotzdem noch schaffen, für 250 Leute zu schicken. Das ist eine richtige Mammutaufgabe. Und ja, das ist gerade so mein Ding. Eine Vorspeise, die ich gerade ganz gut finde, ist, wir haben hier aus dem Hafen Lohrtal, also hier aus der Region, eine Forelle, die finde ich gut. Und daraus machen wir ein Ceviche. Das bockt. Mit ja, so ein bisschen eingelegte Zwiebelchen, Radieschen, dann kommt so eine Avocado-Creme dazu. Sehr, sehr lecker mit Haselnüssen und das bockt.
Klingt lecker.
Dann haben wir...
Könnte ich jetzt auch essen.
Ja, dann als Hauptgang, was ist gerade interessant, lass mal überlegen. Ich klaue ja alles, so von allen Leuten immer so zusammen und versuche es dann irgendwie auf das, was wir machen, umzusetzen. Ich erzähle jetzt mal, was ich von dir geklaut habe zum Beispiel, was ein absoluter Kracher ist, meiner Meinung nach. Dennis, hör zu. Mhm. Du hattest mal irgendwann so eine Vorspeise, die habe ich nur fotografiert gesehen, nie gegessen. Und zwar war das ein Saibling, den hast du gebeizt, 8 Minuten lang. Ich weiß noch ganz genau, wie du den zubereitet hast. Du hast den 8 Minuten lang gebeizt, dann hast du den genommen, von einer Seite im Tempura-Teig ausgebacken, von der anderen Seite hattest du den einfach nur gebeizt in... ich weiß nicht, in was du den liegen gehabt hattest. Weißt du das noch? Irgendwas mit Gurke?
Ja, das war einfach, nee, das war, also ich kann das Gericht kurz erklären, dann kannst du ja sagen, was du daran kapiert hast. Also es war schon eine ziemlich coole, ich würde wirklich sagen, innovative Idee, die ich da hatte. Ich habe das wirklich nirgendwo vorher gesehen und bis dato auch nie wieder gesehen. Und ich glaube, das könnte schon so ein Dennis Meyer Signature sein, wenn ich das irgendwann mal irgendwo wieder sehe. Also das war schon gut. Also es war halt ein Saibling, der in der Nassbeize gebeizt war. Genau, und ich hatte dann quasi den Fisch genommen, den Tempura-Teig, das hast du schon richtig gesagt, zur Hälfte quasi eingetaucht und dann frittiert. Und die andere Seite war einfach gebeizt. Also die ist halt roh geblieben, so gesehen. Ne? Also das heißt, du hattest eine Seite, die heiß und knusprig war, und die andere Seite, die war halt einfach kalt und gebeizt, und dazu gab es halt einen Sauerkrautsud. Und eine Mayo hatte ich noch dabei. Was hatte ich für eine Mayo dabei? Eine Liebstöckel-Mayo oder so? Ich bin mir nicht ganz sicher.
Eine Maggi-Mayo. Habe ich Maggi gehört? Also, jetzt erzähle ich dir, was ich mache, ja?
Mhm.
Ich nehme mir Gurken, ganz normale Salatgurken, und schneide die mir in so kleine, also nicht zu kleine, ne, Würfelchen, geschält. Pack die in den Vakuumbeutel und mache Sushi-Essig warm, schütt den drüber, vakuumiere das ein, dann werden die so schön glasig. Dann koche ich mir eine Velouté mit ein bisschen, also so schön senfig, ja, mit auch so ein bisschen Dijon-Senf drin und so, aber die ist auch ein bisschen süßlich. Die ist jetzt nicht, nicht nur scharf, so ein bisschen süß-sauer. Dann mache ich die quasi einmal heiß, schmeiß die Gurken rein, sodass die einmal durchziehen, damit die einmal warm sind. Ja. Und das kommt quasi in den Teller unten rein. Dann nehme ich einen Saibling, beize den auch kurz an. Muss ich aber sagen, brauche ich ja gar nicht wirklich machen, schmeckt aber geiler. Kann man sich aber auch sparen mit dem Beizen, aber dann schmeckt er halt wirklich durch und durch geil. Das ist wirklich ein guter Punkt. Zieh den durch so einen Tempura-Teig, frittier den richtig schön aus, so ein langes Stück Saibling einfach. Also quasi in Saibling längs durchgeschnitten, sodass du einen Streifen hast. Hol den raus, mach so ein bisschen so dieses Kruschel weg, so vom Tempura, was so ein bisschen zu sehr ausgeartet ist. Dann eine schöne dicke Dill-Mayo drüber. Ja. Schön Dill-Mayo drüber gezogen und dann habe ich eingelegte Radieschen und Beeten und die rolle ich dann noch so, leg die dann noch schön oben drauf, kommt noch ein bisschen Dillgezupft oben drauf und dann noch so ein paar Trillingskartoffelchen dazu. Und ich sag dir mal, wie es ist, das ist ein Knaller.
Hast du ein Foto davon? Kannst du mir mal schicken?
Ja, muss ich mal gucken, ob ich da ein Foto von habe. Was mir gefällt auch, da bin ich jetzt eigen. Das muss dann
aber gute Kombos.
Ich habe ein gutes Dessert noch. Ich erzähle dir noch ein Dessert.
Ja? Mach mal.
Also pass auf. Auch ein gutes Dessert ist gerade folgendes. Und zwar heißt es Carrot Cake. Das heißt, ich koche so ein Carrot Cake ganz normal. Halt einfach ein normales Karottenkuchenrezept in so GN-Behältern. Steche die dann aus in rund. Mhm. Dann haben wir hier in Aschaffenburg Frieders Eiscreme. Liebe Grüße, die machen sehr, sehr gutes Eis. Von denen lasse ich mir so ein Sauerrahmeis machen, weil wir haben ja keinen Paco-Chat. Hole ich mir dann immer das Sauerrahmeis. Da kommt quasi auf diesen Carrot Cake, den mache ich so leicht ein bisschen warm, pinsel den so ein bisschen ein mit ein bisschen Orangenlikör, dann kommt eine Ding drauf, eine Kugel von dem Sauerrahmeis. Dann mache ich einen Karottenkaramell, das heißt, ich entsaft Karotten, koch die schön ein und dann einfach Dulce de Leche und dann rühre ich das da rein, dann hast du quasi so ein richtig schön orangefarbenes Karamell, was auch bisschen nach Karotte schmeckt, das kommt irgendwie gut. Das ziehe ich über Sauerrahmeis und dann mache ich eine weiße Schokoladenganache warm in Easy-Spender, mache das drüber, dann koche ich quasi aus ein paar Kartoffeln und ein paar Karotten, dass es Matsch ist, dann nehme ich das, hau das in Thermomix, püriere das richtig fein, streich das auf so Matten, lass das schön lang trocknen, frittiere das dann noch einmal aus, dass du so einen knusprigen Chip hast und auf diesen knusprigen Chip kommt dann noch durch Läuterzucker ziehe ich noch ein paar Karotten ganz dünn, trockne die auch und dann hau ich die durch den Thermomix, dann habe ich so wie so Orangenstaub, der süß schmeckt und der kommt noch auf diesen Chip oben drauf und dann sitzt dieser Chip quasi auf diesem Schaum und dann hast du diesen geilen warmen Schokoladenschaum, weiße Schokolade, dann geht's durch dieses Karottenkaramell, dann dieses Sauerrahmeis und dieser Carrot Cake mit diesem Orangenlikör. Also ich sag dir, das ist schon was ganz Feines.
Also das klingt tatsächlich auch sehr lecker. Also sind ein paar gute Ideen dabei, ne? Also so auch von Techniken. Also so mit dieser Karotte und Kartoffel verkochen, dass das nochmal funktioniert, dass du das ausfrittieren kannst. Ja. Finde ich jetzt spannend, weil das sind so Dinge, so Chips, da wird jeder Koch, der schon mal irgendwie Knusper oder Textur machen sollte, den Auftrag hatte oder wie auch immer, bestimmt das ein oder andere Mal gescheitert sein.
Du musst aber auch, das ist ganz wichtig bei diesem Chip ist, du musst den à la minute backen. Also du kannst den jetzt nicht vorbacken und dann unter den Pass stellen und dann da warten, sondern am geilsten schmeckt der à la minute ausfrittiert, dann dieses Puder drauf, weil dann klebt es halt auch richtig schön geil drauf, das Puder. Dann hat es so einen matten Look und dann liegt es auf diesem Schaum. Also das muss ich wirklich sagen, ist schon richtig, richtig gutes Dessert. Ja, es macht Spaß.
Cool.
Will ich sofort essen. Ja, was gibt's bei dir gerade so, wo du sagst, das ist richtig lecker, kannst du jetzt auch mal erzählen. Was habt ihr gerade so an Vorspeisen? Was ist deine Vorspeise, wo du sagst, das ist gerade so die Vorspeise, da bin ich am stolzesten drauf. Die macht mir am meisten Spaß, die rauszuschicken.
Ja, im Moment sind es die bunten Radieschen mit Avocado, Erbse und klarem Tomatensud. Das ist so ein Gericht, das vegan und das finde ich einfach sehr schön anzuschauen und da stimmt auch irgendwie alles und das finde ich irgendwie cool. Das macht mir auch Spaß. Das ist so ein, ich würde sagen, das ist so ein Instagram-Gericht auch, ne? Mhm. Ich meine, weil du vorhin auch gesagt hast, hier so Instagram, ich mache da jetzt mehr. Warum lacht ihr?
Ja, weil es so, weil es einfach so ein Instagram-Gericht ist. Ich mochte das Wort einfach nur.
Genau.
Ach so, ja, es ist ja so, wie ihr wisst, ist ja mein Instagram-Dasein immer so ein bisschen schwammig gewesen, so wie auch die Kauenstock-Episoden. Mal mehr erscheinen, mal weniger. Aber jetzt bin ich irgendwie gerade wieder so on fire, weil ich halt einfach lebe und dann kann ich einfach mal was rausfeuern auf meinem privaten Account, aber eher mehr als auf dem offiziellen. Da hatten wir es ja auch drüber.
Kurze Frage. Arbeitest du jetzt mehr oder weniger als zu Zeiten der Emma? Oder nee, genauso? Ich würde
sagen, das ist genauso.
Okay.
Ja, genau. Nur, dass wir jetzt halt nur zu zweit sind und halt zu zweit kochen und vorbereiten.
Wie ist
und,
das?
Putzen und alles.
Und du machst à la carte Geschäft, ne?
Ja, also es gibt aber auch ein Kau- und Schluck-Menü. Hallo, das haben wir, ist ja auch sehr geil, ne? Kau- ja. und Schluck, das Überraschungsmenü. Ja, gibt da 5 Gänge mixed, also das heißt mit Fischfleisch und vegan, und es gibt 5 Gänge vegan, kann man sich auswählen, ist aber allerdings ein Überraschungsmenü, beide. Ihr wisst nicht, was ihr bekommt, das ist meine Entscheidung und ihr müsst essen, was ich euch auf den Teller lege.
Das ist ja funny, geil.
Und,
genau. Wie ist es für dich à la carte zu kochen? Also jetzt
habe ich ja auch davor
gemacht. Hat er ja auch davor gemacht, kann man schon sagen. Ne?
Genau, habe ich davor ja genauso gemacht.
Ja gut, aber es gab doch immer... Essen. Okay, aber es gab doch immer Menüs in der Emma, oder? Also
ja, ja, auch. Aber es gab auch immer die Option, à la carte zu essen.
Ah, okay, alles
klar. Es war nie ein reines Menü. Das
wusste ich nicht. Wir haben halt immer alles gegessen, was da war. Deswegen, ich habe gesagt, bitte einfach alles.
Ja.
So, ja.
Also Vorspeise sind die Radieschen, ja.
Wir haben
sag doch
ja
mal genauer, so wie du die jetzt machst, weil ich habe jetzt auch genau gesagt, wie ich es mache. Ja. Jetzt musst du auch schon ein bisschen was über die Radieschen erzählen.
Unsere Kategorien sind ja auch gar nicht mehr so in so Vorspeisen so wirklich. Also es gibt davor und dazwischen, das heißt, das sind alle Zwischengänge und Vorspeisen so gemischt. Also das sind alles so diese kleinen kreativeren Gerichte. Bei den Hauptgängen sind es halt, da kannst du halt zwischen 4 verschiedenen Hauptbestandteilen wählen und kannst dir dann dazu noch die Beilagen wählen. Und dann gibt es halt noch Desserts und bunte Radieschen, um da jetzt mal drauf zurückzukommen. Also, wir haben bunte Radieschen. Das heißt, wir haben violette Radieschen, wir haben ganz normale rote Radieschen und weiße Radieschen, ab und zu auch mal gelbe Radieschen. Die unterscheiden sich geschmacklich eigentlich so gut wie gar nicht. Noch eine Sache dazu, wenn wir gerade von Radieschen sprechen. Ich habe heute mein erstes eigenes Radieschen, das ich in meinem Hochbeet, ich habe ja ein Hochbeet-Projekt jetzt.
Habe ich gesehen, sah aus wie ein Zahnschorre.
Ja, er hat mir aber auch jemand auf Instagram geschrieben, dass sie zu früh geschossen ist, weil es zu warm war. Und man muss dann sich.
Es hat doch jetzt ein Jahr lang geregnet gefühlt.
Ja, aber scheinbar war es zu warm.
Okay,
krass. Mannheim ist ja die Temperatur immer noch ein bisschen besser. Auf jeden Fall war ich stolz, ich habe mein eigenes Radieschen in meinem Hochbeet, das ich angelegt habe. Saugeil, mein Hochbeet, da sprießt es, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Die Tomaten, also die Tomaten sind noch nicht reif, aber der
Stamm. Schade, dass die Emma zu hat, weil mit dem einen Hochbeet hättest du die Emma alleine bespielen können, ne? bei den Portionchen.
genau. wir können auf das Hochbeet-Thema nochmal zurückkommen.
Alles selbst angebaut, dann siehst du einfach nur so ein so ein
auf dem Balkon, auf so einem kleinen jämmerlichen Balkon, also so ein Hochbeet.
Ja, 100 Euro, zack.
Und da kommen die ganzen Kressen drin. Wollt ihr wissen, was ich da drin habe in dem Hochbeet? Oder sollen wir das irgendwann anders mal besprechen?
Das können wir wann anders besprechen. Jetzt
ich finde es eigentlich sau spannend, das Thema. Das müssen wir nochmal drüber reden.
Aber auf wir jeden haben Fall noch die 3 Minuten. Ich will genau wissen, wie das mit den bunten Radieschen geht.
Alles klar. Die bunten Radieschen, die haben wir. Die habe ich jetzt gerade erklärt. Geschmacklich geben die sich nicht viel. Wir reiben die mit einer Mandoline alle Farben durch, legen die natürlich so süß-sauer ein, wie man es kennt von mir.
Wie machst du das mit dem süß-sauer einlegen? Da kommt, das ist doch, was die Leute interessiert.
Ach so, ja, okay, ja. Können wir gerne mal drüber reden. Das ist eigentlich ein Essigfond.
Ich will raten, wie du machst.
Nee, brauchst du, ist nicht kompliziert. Einfach nur Balsamico Bianco, Wasser, Salz, Zucker, Pfefferkörner, fertig. So. Bleibt ein Teil davon wird rohgehobelt, die Radieschen. Also das heißt, alle Farben sind eingelegt und alle Farben sind rohgehobelt, alle Minute. Die werden dann quasi, also wir müssen anfangen, was unten im Teller passiert. Unten drunter ist eine Avocado-Creme, die wie folgt auch relativ einfach gemacht ist. Das heißt, die Avocado schälen, entkernen, Thermomix hauen, mit Salz, Limettensaft, einen Schuss grünen Tabasco, ja, das war es eigentlich auch schon, abschwenken. Also relativ klar lassen. Also das ganze Gericht ist allgemein relativ klar. Das ist das Schöne daran, dass gar nicht so viel verfälscht wird, dass du halt auch die einzelnen Komponenten noch schmeckst. Das heißt, eine relativ klare Avocado-Creme, relativ klare Radieschen. Also das heißt, im Rohzustand nur mit Meersalz und diese eingelegten süß-sauren Radieschen. Und dann gibt's dazu Erbsen. Die Erbsen werden in einem Wasser gekocht, also frische Erbsen gepult in einem Wasser, wo ich viel Salz und bisschen Zucker reingebe, die dann quasi abstrecke und mir dann wirklich diesen Fick gebe, die Erbsen nochmal zu schälen. und die werden dann quasi mit der Avocado-Creme, also es ist schon richtig viel Erbse und die Avocado-Creme ist quasi nur um diese Erbse zu binden. Ja. Und da rein kommt dann quasi noch viel frischer Schnittlauch, Bronzefenchel und Kerbel gehackter und das Ganze wird dann auch nochmal abgeschmeckt mit Salz und Pfeffer. Und das ist quasi so diese Basis, die unten im Teller ist. Dann werden quasi auf diesem, ja, ich sag mal, Eisnocken große Ballform aus Erbsen und Avocado. Da werden dann diese Radieschen außenrum gegeben. Also unten drunter sind noch so ein bisschen Weizenpops. Und darauf dann oben die Radieschen. Und dann wird das Ganze mit einem klaren Tomatensud angegossen. Also da werden quasi die Tomaten...
Kalt oder warm?
Nee, das ist kalt. Das ist ein kaltes Gericht. Mhm. Wird nicht warm angegossen. Kalter, klarer Tomatensud. Tomaten werden gewaschen, werden im Thermomix kurz angemixt.
Warum machst du nicht aus der Dose?
Du meinst... Ach, halt's Maul, Alter.
Ja.
Die werden dann abgehangen. Ne? 24 Stunden, du kleiner Wichser. Ich gebe mir hier Mühe, das schön zu erklären. Und dann kommst du reingekrätscht wie so ein englischer Fußballspieler. Tomatenform abgehangen im Sieb. Dann schwitze ich Schalotten an mit Zitronengras und Kaffee und Limonenblätter, lösche ein bisschen ab mit Sushi-Essig und gebe den Fond drauf, koche das einmal auf, passiert es und schmeckt das Final dann nochmal ab und binde das ein bisschen mit Xanthan und das kommt dann auch noch in den Teller und noch ein bisschen Korianderöl und dann dekorieren wir das noch ein bisschen mit Kornblume aus und das war's dann auch schon. Ich finde, das ist ein sehr harmonisches, rundes, leichtes, geil, sommerliches, frisches
klingt
Gericht.
Super, so. Klingt super und das Witzige ist beim Dennis immer, dass er irgendwann sagt, er so was wie, ja, und dann war's es schon und dann sagt er noch so ganz schnell so vier Sachen. Weißt du, was ich meine, Stenger? Mhm. Dann sagt er noch so ganz schnell so vier Sachen, denke ich mir, warte mal, wait a minute. So, das sind so immer, da merkst du, da ist dann halt doch noch, da ist dann doch noch ein bisschen Luft nach oben bei mir. Aber naja.
Aber es ist ja wirklich nicht kompliziert, ne? Das ist ja, das ist eine einfache Küche, aber schön dargestellt, deswegen Instagram-like.
Aber ich würde dich gerne noch eine Sache fragen, bevor wir jetzt ins letzte Drittel gehen, wo wir noch ein paar Fragen vorlesen.
Mhm.
Wenn ihr die Bestellung macht und so, ne? Also ich merke jetzt zum Beispiel, wenn ich darauf achten will, dass mein Zeug alles von guten Produzenten kommt, dann muss ich ja bei 9 verschiedenen Leuten Bestellungen aufgeben. Also ich rufe hier meinen Bäcker an. Ich habe 2 Bäcker in Aschaffenburg, mit denen ich alle 3 Tage telefonieren muss. Ich habe ich habe 2 Fischlieferanten. Ich habe, weißt du, wie ich meine? Also es ist alles wahnsinnig. Mhm. Du hast da einen großen Aufwand drumherum. Wie ist das bei dir? Du sagst ja zum Beispiel, okay, ich habe hier die Blüte, die Blume, ich habe hier das und das und das und das. Mhm. Wo bestellst du das denn alles? Bestellst du einfach nur alles bei Rangis und es ist egal, was es kostet? Oder hast du dann...
Ich hab ein Hochbeet auf dem Balkon, habe ich ja schon mal gesagt. Und das ist meine... Da kommen meine Blüten her.
Ist wirklich so?
Ich weiß... Ich habe teilweise jetzt zum Beispiel, ich hatte so Asiasalat mir gezogen, den habe ich mitgenommen, ja. Den gab es dann da tatsächlich auch als Element.
Ja.
Und das werde ich jetzt auch weiterhin so tun, wenn hier was blüht und gedeiht. Ich nehme das auf jeden Fall mit. Ich weiß, worauf du hinaus willst. Aktuell ist es schon so, dass ich quasi so 2 Lieferanten habe, von denen ich irgendwie alles beziehe. Bin ich mal mehr, mal weniger zufrieden, muss ich ganz ehrlich sagen, ist jetzt auch
aber du hast wurscht. Jetzt gerade selbst gesagt, bei den Radieschen ist mir aufgefallen, du hast gesagt, manchmal habe ich keine gelben Radieschen und das ist ja super nervig, wenn man das bei den Radieschen nur einmal hat, ist das okay, das kann man ja gut ausgleichen, du hast ja noch andere Farben, aber dann gibt es ja so Gerichte, dann wäre es schon gut, wenn du dann die Brunnenkresse dafür hast, oder?
Ja, natürlich, ne? Aber ey, wir kennen es doch, kommt halt vor, dass es einfach nicht verfügbar ist. Und ich weiß nicht, ich habe mich da irgendwie frei gemacht davon, wenn jetzt irgendwas nicht so ist, wie es jetzt davor war, keine Ahnung, die Woche, da habe ich mir gesagt, ey, da gebe ich mir keinen, also okay, da mache ich mich nicht kaputt. So, und ich bin jetzt auch so dran, das ein bisschen irgendwie zu verfolgen. Ich habe jetzt mit dem Dustin Dunkelmann zum Beispiel Kontakt, der war irgendwie Entdeckung des Jahres vor einem Jahr oder vor 2 im Gomio, glaube ich. Der ist hier auch in der Region und der ist auch ambitioniert und der hat so eine Farm irgendwie und die haben eigentlich geplant, einen Pop-up zu machen, sind aber jetzt irgendwie nicht dazu gekommen, haben aber das ganze Gemüse und so auf den Feldern rumfliegen und wollten das quasi dann, also er hat so einen Aufruf gemacht, ob die Leute sich das vorstellen könnten, da einmal in der Woche, dass die da einmal in der Woche irgendwie sagen, okay, hier könnt ihr euer Gemüse abholen und so. Mhm. Und dann habe ich ihn halt angeschrieben, weil ich das sehr spannend fand, weil es halt auch hier in der Region ist und weil er natürlich da mit Herzblut dran geht, gehe ich von aus, weil er Koch ist und da auch schon Ambitionen hat. Und da ist so mein Ziel, dass ich da vielleicht irgendwie die nächsten Tagen, Wochen da mal irgendwie vorbeischaue und vielleicht einen Weg finde, davon auch einige Dinge zu beziehen. Mhm. Da haben wir mal miteinander kommuniziert. Das kann ich, also ich hoffe, dass es irgendwie zustande kommt, aber also wer weiß, ne? Vielleicht auch nicht, aber das, na klar, also so Lieferanten, die, ja, es ist manchmal nicht immer einfach, ne? Das, aber gerade diese Situation, dass ich ja jetzt auch keinen Druck habe, immer alles zu 100% oder zu 200%, so dass ich so, naja, so verkopft bin und sag, also wenn da jetzt keine Brunnengresse drauf ist auf dem Gericht, dann muss ich das Restaurant heute Abend zumachen, weil ja, das kann ich so nicht verkaufen. Da bin ich dann natürlich flexibel, ja. Das,
okay. Gut, danke für die Auskunft. Ich hoffe, die Leute konnten jetzt was mitnehmen aus all diesen Einblicken und haben natürlich auch Bock bekommen, dich mal in der zweiten Liebe besuchen zu kommen. Ich war ja letztes Jahr schon mal da. Ich fand es natürlich großartig. Ich würde aber nochmal wiederkommen, wenn du mich einlädst. Kriege ich dann das für umsonst, das Kaun-Schluck-Menü, oder muss ich euch auf Namensrechte verklagen?
Wieso? Ich warte ja immer noch auf euren Input. kam ja nichts mehr zurück.
Was ist denn eigentlich mit unserem geplanten Vorhands-Dinner?
Ja, das war doch mal so ein Podcast. Also ja, das war auch geplant für letztes Jahr.
Da machen
also,
wir mal ein Six-Hands-Dinner.
Kam halt Rona, kann ich nichts dafür. Ja, kannst du nichts dafür.
Mein Song für die Kaun-Schluck-Playlist ist All Eyes on Me von Bo Burnham.
Gucci, von mir kommt Second Chance von Peter Bjorn and John.
Und von mir kommt Juice von Young Franco.
So, das war's. Und jetzt kommen wir gleich nochmal wieder und dann beantworten wir noch eure Fragen.
Ja, so sieht's aus.
Was ist denn jetzt los?
Fitness ist angesagt. Jogging und frischer Salat.
Salat?
Chefsalat, gekrönt mit meiner Soße. Mit vielen feinen Kräutern und Gewürzen.
Nicht schlecht.
Bin ich fit. Jetzt kann das Joggen ausfallen.
Aber Chef, 1, 2, 1, 2, 1.
Leute, was geht ab? Wir sind wieder da. Schön, dass ihr noch zuhört. Wenn ihr nicht mehr zuhört, dann ist es ja auch egal, ne? Dann ist es ehrlich gesagt asozial, dass ihr abgeschaltet habt. Könnte man jetzt vielleicht auch mal sagen. Nicht immer nur die Leute loben, die noch zuhören, sondern auch mal die Leute beleidigen, die nicht mehr zuhören.
Genau, die können ja nichts machen.
Ja, genau, was soll der machen? Ha? Ja. Ihr hört doch nicht mal, wie wir über euch reden, ihr Schweine. Naja gut, wie dem auch sei. Wir sitzen hier, der Dennis hat den Mund voll, das ist schon mal gut für einen Podcast. Ich habe gerade noch einen Schluck Apfelschorle getrunken und der Stenger sitzt mir gegenüber und der Stenger hat sich jetzt hier die ganze Zeit, der will nämlich was loswerden, das merke ich ihm schon an. Der hat nämlich, dem brennt noch was, der hat vorhin gesagt, ja und wann bin ich mal dran, ich habe ja noch gar nichts gesagt.
Das hat er nicht gesagt, nee. Er hat recht. Nee, ist alles gut. Ist vielleicht jetzt ein Treppenwitz, ich wollte eigentlich da einsteigen vorhin, wo der Chris ein bisschen erzählt hat, so von dieser neumodischen Bezeichnung FOMO. Ja, das Gefühl habe ich auch und ich muss allerdings auch sagen, dass ab dem Zeitpunkt, wo es langsam wieder losging, das heißt, wo man, also ich glaube, ich war am ersten Tag, wo ein Biergarten offen war, war ich in einem Biergarten. Da ging es ja noch, da war es ja noch immer so diese eine Haushaltregelung und alle am Tisch müssen irgendwie getestet sein und so weiter und das war eine ganz lustige Situation, weil ich hatte gerade bei einem Buddy eine Band aufgenommen und bin dann nochmal mit dem Fahrrad irgendwie rüber in den Biergarten gefahren oder also Richtung von meinem Biergarten, um einfach zu gucken, okay, was ist da los? Und ich bin davon eigentlich ausgegangen, dass da irgendwie die Hölle los ist. Also richtig brechend voll alles. Und das war wirklich so leer. Also wenn es so im Verhältnis, wenn da 50 Tische waren, da waren vielleicht 10 besetzt.
Ah ja.
Und ich dann so irgendwie sofort einen Conny angerufen und so, okay, du kommst jetzt sofort rüber in den Biergarten. So, weil der Biergarten ist offen. So im Mai oder wann das war. Und er dann gleich rübergekommen und dann hatten wir in einer sehr schönen Konstellation da gesessen, weil die zwei Jungs, die noch dabei waren, das war quasi der Sänger von der Band und der mein Aufnahmebuddy, die waren beide zu dem Zeitpunkt vollständig geimpft und Conny und ich waren ein Haushalt, also haben de facto nur ein Haushalt da gesessen. Und also um es kurz zu machen, wir haben ab diesem Zeitpunkt wirklich, wir waren jeden Tag essen. Also ich glaube, ich habe bestimmt schon 1.000 Euro nur in Nahrung, also in Essen gehen investiert seitdem. Was mir allerdings auch aufgefallen ist, egal wo man hingegangen ist, überall hängt ein Zettel aus, dass die Leute Personal suchen in der Gastronomie. Und ich erinnere mich, dass der Chrissy auch unlängst einen Post abgesetzt hat, eine längere Story, wo er dasselbe Thema angeschnitten hat. Ne? Also wie ist es denn bei dir, Dennis? Also die Gastronomie sucht im Moment händeringend nach Personal. Also ja. Habt ihr auch so den Eindruck, Dennis?
Das ist ein Fakt, ja klar. Also man hört halt auch von befreundeten Gastronomen immer wieder so, ja, kennst du vielleicht jemand, hast du jemanden, sag Bescheid, wenn sich bei dir jemand meldet, der nichts für dich ist, dass du da irgendwie dem vielleicht zu mir schickst oder so, ja. Sind einfach, glaube ich, viele Leute auf der Strecke geblieben. Viele Leute haben sich umorientiert. Mhm. Ich habe zum Beispiel halt gehört von Headhuntern, also das heißt Leute, die quasi Leute vermitteln in der Gastronomie, dass sich da irgendwie 30% abgemeldet haben, die keinen Job mehr suchen, die gar nicht vermittelt werden wollen, weil sie halt einfach ja nicht mehr in der Gastronomie arbeiten wollen. Ne? Das ist, ich dachte ja am Anfang eigentlich letztes Jahr noch so, dass gerade ein Überschuss an Personal da ist. Ich glaube, ich bin nicht der Einzige, der das gedacht hat, aber es ist de facto einfach umgekehrt. Es sind irgendwie sehr viele Leute weggebrochen. Es war ja schon davor schwierig, Leute zu finden, gute Leute zu finden. Aber jetzt ist es scheinbar nochmal ein Tacken schwieriger.
Ich glaube, was da auch mitschwingt, ist halt auch die Befürchtung, dass es wieder zu einem Lockdown kommt. Ne? Also, dass die Leute dem ganzen Braten noch nicht so trauen und entsprechend sich denken, okay, jetzt gehe ich wieder in meinen Gastrojob zurück als Servicekraft, als Koch, whatever. Und was ist, wenn ich schon wieder sie mir schon wieder den Laden zusperren halt, ne? Oder wenn die, das klingt ein bisschen blöd formuliert, also was ist, wenn die Pandemie nochmal zuschlägt und wir im Herbst schon wieder im Lockdown sind? Was ist dann jetzt, was ist dann mit mir? Also ich kenne das natürlich auch aus anderen Branchen, vor allem aus der Veranstaltungsbranche, wo entweder die Künstler oder vor allem halt auch die ganzen Hands hinten dran, also ob es ein Lichtoperator oder ein Tontechniker, ein FOH-Mischer oder sonst was ist, die sind, waren entweder auf Hartz IV oder haben halt auf der Baustelle angefangen oder sind bei der Firma von Baba wieder eingestiegen halt, ne, und verlegen Fliesen, ne. Und deswegen, also Gastronomie, also was uns da aufgefallen ist halt auch überall, du musst halt echt Geduld mitbringen, ne. Also die die Servicekräfte, das Personal, die Köche, Köchinnen, die geben sich die größte Mühe, aber ich glaube, im Moment musst du echt einfach Zeit mitbringen, ne.
Ich glaube auch, es ist ein richtig interessantes Thema und eine große Aufgabe für alle selbstständigen Gastronomen, die Angestellte haben. Wie schaffe ich es, ein ansprechendes Umfeld zu schaffen für junge, neue Mitarbeiterinnen?
Ja.
Wie kann ich denen ein Umfeld geben, wo die sich wohlfühlen, wo die sich austoben können, wo die aber auch gerne bleiben möchten und wo aber auch dann gearbeitet wird, sodass der Laden funktioniert? Ich höre jetzt zum Beispiel, es gibt jetzt immer wieder dieses Posting von diesen getesteten 4-Tage-Wochen in anderen Ländern, wo es heißt, okay, die Produktion ist also die Produktivität ist höher und die Leute sind weniger gestresst. In der Gastronomie ist es ja schon ganz lange so, dass man quasi eigentlich erwartet, dass eine Überstunde normal ist und dass man eben, ja manchmal, also man hört ja diese Horrorgeschichten immer von wegen Leute, die 16, 17 Stunden gearbeitet haben. Ich glaube, das kann man wirklich zu den Akten legen, das passiert eigentlich gar nicht mehr, also zumindest wenn ihr in so einem Betrieb seid, dann schnell raus da. Aber ja klar, natürlich, man muss jetzt irgendwie gucken, wie schafft man diesen Umschwung, dass auch die neue Generation, denn mein Problem ist ja nicht, dass ich nur sehe, wie es jetzt ist, sondern ich sehe vor allem auch, dass kein Mensch mehr Bock hat, sich ausbilden zu lassen. Als Koch, als Köchin, als Servicekraft, da haben die Leute keinen Bock mehr drauf, weil die sagen, nee, warum soll ich das machen? Ich bin der Depp vom Dienst.
Meine Nichte hat mir neulich erzählt, dass eine Freundin von ihr, die hat gerade ihre Ausbildung als Hotelfachfrau beendet und hat im ersten Tag, wo sie quasi fertig war, ausgebildet, hat sie gekündigt und schult jetzt um. Also weil sie, ich kann mir halt, also gut, es ist natürlich jetzt auch eine außerordentliche Zeit, aber dann denke ich mir so, okay, die hat wahrscheinlich auch und die haben wahrscheinlich auch unter massivem Personalmangel gelitten. Dann musst du dort deine Ausbildung machen, arbeitest für 3 Leute irgendwie, ja, wie ein Zug fährt. Dann denkst du dir so, okay, das ist es jetzt so forever. Also klar kann man auch mal gucken, okay, ich gehe mal in einen anderen Betrieb oder so. Aber ich habe dafür auch Verständnis, wenn man sagt, nee, das will ich nicht.
Also das, was ich ja sagen muss jedes Mal, ist, ich finde es ja absolut genial, wenn mir jemand sagt, hör mal zu, bei uns gibt es kein Schwarzgeld. Wir bezahlen alle unsere Mitarbeiter fair. Wir schaffen es, dass keiner hier im Betrieb übermäßige Überstunden macht. Die sind auch noch irgendwie glücklich. Wir gucken noch, dass wir schöne vielleicht Betriebsfeiern machen mit den Mitarbeitern. Schauen, dass wir abwechselnd den Leuten auch mal ihre Wochenenden freigeben, sodass die auch ein bisschen Lebensqualität haben. Ja? Und ich glaube, genau das ist am Ende des Tages auch entscheidend für Leute, die jetzt 20 oder vielleicht 16, 17, 18 sind, die sich jetzt entscheiden müssen, was will ich denn mal machen? Denn ich glaube, grundsätzlich ist in der Gastronomie zu arbeiten, mit Menschen zu arbeiten und vielleicht auch gerade sowas, was Dennis macht in der Sterne-Gastronomie, das ist ja total was Angesehenes eigentlich in unserer Gesellschaft. Aber die Lebensqualität, die damit quasi, die du dafür quasi aufgeben musst, wenn du sagst, okay, ich kann freitagsabends nicht bei meinen Freunden sein, ich kann samstags nicht bei meinen Freunden sein. Wieso gibt es denn so wenige Restaurants, die sagen, nee, wir machen Montag, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag, Freitag auf und am Wochenende ist hier zu. So, da, es gibt ein, zwei Restaurants, die sowas machen. Es gibt auch ein Drei-Sterne-Restaurant oder Zwei-Sterne-Restaurant, das sowas macht in Deutschland. Das ist auf jeden Fall ein Weg. Und ich finde nicht, dass es, und ich werde immer, das ärgert mich immer, dass ich so das Gefühl habe, irgendwann hieß es mal, das ist so wie ein Mehrgenerationenvertrag. Wir wurden ausgebeutet von unseren Ausbildern und beuten dafür unsere Auszubildenden aus. Und jetzt kommen wir halt mit dieser Gen Z auf, treffen wir auf Leute, die halt sagen, nee, wir lassen das nicht mehr mit uns machen. Und glaube ich, im ersten Schritt sind wir von denen so ein bisschen offended und denken uns, oh Mann, warte mal ganz kurz, das war aber so nicht abgemacht. Als ich mich vor 16 Jahren habe verarschen lassen von meinem Chef, dachte ich, ich kann wenigstens später auch mal Leute verarschen und alle zusammenbrüllen und ein Arschloch nennen. Nee, die Zeiten haben sich halt geändert. Das geht halt nicht mehr, sondern du musst jetzt halt respektvoll mit den Leuten umgehen. Du kannst die Leuten nicht einfach mehr sagen, du bleibst heute übrigens 6 Stunden länger, dann sagt er einfach, nee, ich gehe nach Hause. Und dann kannst du den nicht mal rausschmeißen, weil er sagt, dann verklage ich dich. Und er hat recht. Und das ist natürlich, früher war das alles anders. Wir haben total gekuscht, Dennis, du weißt, wie es ist so. Und du hast einfach nur gemacht, was der Chef gesagt hat oder die Chefin gesagt hat und wärst nie auf den Gedanken gekommen, zu widersprechen. Und dahingehend ist es eigentlich eine total positive Entwicklung und ich finde, dass wir jetzt halt hergehen müssen und sagen, okay, dann müssen wir vielleicht auch mal überlegen, ob wir nicht jetzt auch, wir haben jetzt die Möglichkeit dazu, endlich dieses Umfeld selbst zu gestalten, in dem Leute sich ausbilden lassen und können jetzt sagen, okay, dann versuchen wir es doch mal so hinzubekommen, dass am Ende des Tages alle fair bezahlt sind, alle vielleicht auch noch ein bisschen Lebensqualität haben, vielleicht sogar eine geilere Lebensqualität trotzdem viel Spaß auf der Arbeit haben, was lernen und der Betrieb am Ende noch wirtschaftlich funktional ist. Und das ist, finde ich, die Aufgabe, die die Gastronomie schaffen muss. Und ich glaube, am Ende des Tages muss da vor allem ein Umdenken beim Gast stattfinden, der halt eben für Gerichte dann dieses oder jenes bezahlen muss. Ne? Also
anders wird es ja auch gar nicht funktionieren.
Anders wird es nicht gehen. Aber dass Leute bereit sind, für Dinge verhältnismäßig viel Geld zu bezahlen, das wissen wir ja schon. Also ich meine, wenn ich bei Dean und David am Hauptbahnhof mir was hole, dann kostet die Bowl mich auch 13 Euro oder 14 Euro. Und das ist was, das hole ich selbst da ab, ne, in so einer Pappschachtel, fresse es im Zug. Was hat das für eine Qualität? Weißt du, wie ich meine? So, also vielleicht haben die Lebensmittel eine okay Qualität, aber was ist das für ein, das ist ja kein Erlebnis, kein gastronomisches. So, und dann, wenn du aber in ein Restaurant gehst und du bestellst eine Bowl und die würde dich jetzt 17, 18 Euro kosten, ja, dann bist du sofort erschrocken vom Preis und sagst, wie kommt denn dieser Preis zustande? Und ich glaube, das ist so eines der Probleme. Das muss man Transfer schaffen, dass die Leute einfach, dass der Endkonsument es versteht, ja, warum Dinge ihren Preis kosten. Und natürlich geht es in der großen Stadt wahrscheinlich einfacher, weil du hast mehr Publikum, die, glaube ich, auch wissen, wie sowas funktioniert, als dann in der Kleinstadt, wo du irgendwo nur so ein, oder noch schlimmer auf dem Dorf, wo du halt wirklich schon daran gemessen wirst, was dein Bier kostet. Das gibt's, das wissen wir alle.
Ja.
Ich will da jetzt gar nicht so weit abschweifen, aber ich finde es auf jeden Fall richtig, was du gesagt hast, Stenger. Und die Leute, es ist interessant, dass gerade jeder Betrieb am Suchen ist. Und ich glaube, dieses Problem, das wird noch viel, viel stärker auf die Gastronomie zukommen. Also das ist nur der Vorbote von dem, was noch kommt. Wie gesagt, es kommen keine Leute mehr bei uns vorbei und wollen sich ausbilden lassen. Nicht nur in unserem Betrieb. Es gibt so natürlich so Peak-Betriebe, die sind irgendwie cool auf Instagram oder so, ne?
Ja.
Aber ansonsten, egal mit wem ich spreche, auch so hier aus der Stadt, aus einer Kleinstadt wie Aschaffenburg, so wenn ich mit Gastronomen mich unterhalte, alle sind so, ey, da kommt keiner mehr.
Ich finde es halt auch spannend auf der einen Seite, also guck mal, in der Gastronomie musst du arbeiten, wenn andere ausgehen. Das ist der Deal. Das, weil sonst könnten die anderen ja eigentlich nicht ausgehen, wenn du nicht arbeitest. Du willst ja diesen Beruf auch machen. Also auf der einen Seite hast du so dieses Ding, okay, ich will nicht auf dieses die Jugend von heute rumhacken, um Gottes Willen, never ever.
Ey, aber ich war genauso.
Ja.
Ich muss mal kurz reingrätschen. Mhm. Ich habe ja mit 16 meine Ausbildung begonnen und hatte ja auch nur einen Hauptschulabschluss und war dann trotzdem schon damals, hatte ich die Option von mehreren Restaurants, Hotels, wo ich meine Ausbildung hätte anfangen können. Und hat mich dann ja aber dafür entschieden, da quasi bei ABB zu lernen, was ja in einem Vorstands-Casino-Restaurant war, wo halt à la carte war, wo ich eine gute, solide Ausbildung hatte, was man ja dazu sagen muss, aber was ja jetzt so vom Status quo oder von der Anerkennung jetzt nichts Dolles war, dass man da irgendwie jetzt mit Stolz da rausgegangen ist und gesagt hat, ja gut, da mache ich jetzt meine Ausbildung, weil das jetzt total der hippe Laden ist oder so, sondern ich habe diesen Betrieb gewählt, weil ich dort eine Stechkarte hatte. Ich habe von 7.45 Uhr bis 14.45 Uhr gearbeitet und hatte Samstag, Sonntag frei. Das war der Punkt,
fair,
warum ich mich dafür entschieden hatte, weil ich auch so einer war, der gesagt hat, ich bin noch nicht blöd, ich bin jung, ich kann jetzt nicht am Wochenende arbeiten, während alle meine Freunde irgendwie feiern sind oder so, ne?
Ja.
Da war ich dann schon noch so verkopft und habe das gar nicht so eingesehen und habe deswegen meine Ausbildung dort gemacht, was ja im Nachhinein schon der beste Weg war, den ich gehen konnte, sonst wäre ich trotzdem nicht da, wo ich jetzt bin. Aber ich war auch so, dass ich dieses Gefühl hatte von, ich will nicht am Wochenende arbeiten und so.
Ja. Aber verstehe ich absolut. Und was ich jetzt noch abschließend da, also meinen Satz noch zu Ende bringen wollte, also auf der einen Seite schwierig, die Jugend will natürlich feiern und so. In der Gastronomie musst du natürlich antanzen, wenn andere feiern wollen und wenn andere essen gehen wollen. Und das ist natürlich auch so eine Sache, wo du echt irgendwie, wenn du es wirklich willst, die Zähne zusammenbeißen musst. Also auf der einen Seite hat man diese Schwierigkeit, auf der anderen Seite muss ich nochmal kurz zur Mühle Schluchsee zurückkehren. Da siehst du dann diese Kids da stehen, ne? Also mit Verlaub, und die kochen dir so ein Bombenessen. Ne? Mhm. Weißt du, wie ich meine? Die sich so durchgebissen haben und auch viele Wege gegangen sind, um dann auch so dazustehen vor dir und dir das Menü zu zaubern. Weißt du, wie ich meine?
Aber von den Kids gibt es nicht viele. Also
diese Ambivalenz, ne? In diesem gleichen Genre, ne? Wo die einen sagen, ey, ich pack das nicht, ich kann das nicht, ich will das nicht, es ist nicht mein Leben und ich will nicht diese Arbeitszeiten haben und ich habe einen scheiß Betrieb und ich werde geknechtet. Und auf der anderen Seite hast du dann diese Kids da stehen.
Aber diese Kids machen es jetzt in der Hoffnung, dass die mit 28, 29, 30 irgendwann mal dann diejenigen sind, die nur noch mit einem Cognac-Schwenker und mit einem Probierlöffel durch die Küche laufen.
Ja,
in der Regel ist es so. Interessante Gastronomiekonzepte. Du kannst ja trotz alledem sagen, ein wirklich letzter Satz, und dann müssen wir wirklich zu den Fragen kommen, denn du kannst schon mal die erste Frage raussuchen. Aber natürlich kann ein Gastronomiekonzept auch vielleicht so aufgebaut sein, und das würde mich wirklich wahnsinnig interessieren, wenn ihr vielleicht da draußen irgendwie was mitbekommen habt, wo es so läuft. Es kann ja durchaus wie in so einem Schichtwechselsystem oder auch so auch stattfinden, ja, dass man irgendwie sagt, okay, komm, einen Monat lang musst du jedes Wochenende ran, und dafür hast du dann aber 2 Monate, man tauscht sich irgendwie so mit Mitarbeitern, wechselt man sich ab oder so, sodass eben, natürlich wird es nie so sein, dass du immer das Wochenende und, ne, also da braucht man gar nicht drüber reden, aber es ist ein Unterschied, ob du jedes Wochenende arbeitest, so wie ich zwischen meinem 16. und 30. Lebensjahr gefühlt. Mhm. Ja, es ist so. Und oder ob du halt sagen kannst, pass mal auf, lass das mal im März lieber machen, weil da habe ich immer das Wochenende frei. So, ne? Oder ob du dann halt irgendwie, ob da wenigstens so ein bisschen eine Veränderung ab und zu mal stattfindet und man sich dann auch mal Sachen vornehmen kann. Und das ist nämlich auch so ein Riesenproblem in der Gastronomie. Du kriegst sonntags deinen Dienstplan in der Regel und dann musst du dir überlegen, wie du deine Woche planst. Also das ist ja eigentlich absurd. Jedem, dem man das erzählt, der irgendwo im Büro arbeitet, denkt sich, Alter, hä, wie? Und ich merke auch, dass es jetzt in meiner Lebensgestaltung schwierig wird. Also jetzt, wo ich so richtige Termine habe und ich bin jetzt halt kein Kind mehr, ne, was ich halt so irgendwie irgendwas überlegen muss, sondern ich muss jetzt halt wirklich richtig gucken, ja, wie kriege ich das jetzt eigentlich hin? Jetzt kommt jede Woche Prosecco-Laune, Kau und Schluck wollen wir wieder regelmäßig machen, Autokino ist gerade in der Sommerpause, und wenn es weitergeht, dann knallt es halt an allen Ecken. Und dann machen wir noch andere Sachen. Das geht nicht mehr mit, sondern das legt dir dein Chef einen Plan hin und sagt, so und so sieht's aus. Mhm. Also wenn ich jetzt noch ganz normaler Angestellter wäre, ich bin da ja Gott sei Dank, ich sag mal, ich bin Sous-Chef, ne? Auch wenn ich immer im Betrieb sage, ich bin nicht der Sous-Chef, lass mich in Ruhe, aber am Ende bin ich's. Und das ist halt, Gott sei Dank kann ich dann halt einfach sagen, hör mal zu, dann und dann brauche ich halt das und das. Und dann frei. Ich habe da wirklich super, super Leute um mich, die mir da auch echt den Rücken frei halten. Das ist auch nicht selbstverständlich. Es ist schwierig. Es ist ganz, ganz schwierig, ganz schwieriges Thema. Ich glaube einfach, dass die Gastronomie sich da, dass sie da krass umdenken muss. Und ich würde sehr gerne mal vielleicht von einem erfahrenen Gastronomen hören. Oder vielleicht auch von jemandem, der es ein bisschen anders macht oder auch anders erlebt hat. Also meldet euch gerne, wenn ihr zu dem Thema was sagen wollt. Jetzt würde ich aber sagen, machen wir da einen Deckel drauf. Das ist ein interessantes Thema, Daniel.
Danke.
Aber wir könnten da wirklich, ich könnte da 3 Stunden drüber reden. Ich merke auch, ich fange an, mich zu wiederholen. Wie ein alter Mann. Ich sage immer die gleichen Sachen dann irgendwann. Und deswegen würde ich sagen, kommen wir mal zu den Hörerinnenfragen. Dennis, du machst mal den Anfang und dann komme ich. Drop it.
Also die Frage ist irgendwie komisch gestellt, aber ich glaube, ich weiß, worauf er hinaus will. Und zwar ist die Frage Qualität von Gemeinschaftsverpflegung. Ich finde, wo fängt Gemeinschaftsverpflegung an und wo hört sie auf? Es ist ja
ist
so,
Krankenhausessen Gemeinschaftsverpflegung?
Ja, klar, das ist eine Gemeinschaftsverpflegung. Aber ist nicht auch eine Gemeinschaftsverpflegung Convenience Food im Allgemeinen? Alles, was im Regal steht, ist ja ein Fertiggericht, ist ja auch für die Gemeinschaft, die komplette Verpflegung, Convenience Food, so gesehen. Ne? Ja. Oder halt eine Kantine für eine Firma ist eine Gemeinschaftsverpflegung. Also, bei der Bundeswehr kochst du Gemeinschaftsverpflegung.
Ja.
Das sind
ja,
so.
Stimmt, Bundeswehr, ja. Okay, dann will ich einmal dazu sagen, ich war mal im Krankenhaus, als ich 10 Jahre alt war, bei einer Operation, da wäre ich fast hops gegangen. Und lag ich dann wirklich irgendwie, glaube ich, noch gefühlt so 1,5 Wochen zur Untersuchung drin, ja. Und meine Oma kam am 2. Tag rein ins Krankenhaus und sagte so, wie geht's dir? Und meine einzige Sorge war, ich habe sie angeschaut und gesagt, ich kann das Essen hier nicht essen. Also ich war damals schon so verzogen, ne. Ich war damals schon so ein Snob und ich weiß gar nicht, wo das herkommt, weil meine Mutter hat ja grauenvoll gekocht. Aber ich war damals schon so, schlechtes Essen esse ich ungern. Gerne eine Currywurst mit Pommes, das ist für mich geiles Essen. Aber so was, wenn es so was schlecht, was so gar nichts, nach gar nichts so schon kostet, da bin ich raus. Und dann hat meine Oma mir jeden Tag irgendwie versucht, da Essen reinzuschmuggeln und das war für mich großartig. Und einmal gab es die Apfelpfannkuchen von meinem Opa, die sind wirklich ein absoluter Traum und deswegen muss ich immer daran denken, wenn ich an Gemeinschaftsverpflegung und an Krankenhausessen denke, ich immer an die Apfelpfannkuchen von meinem Opa, die großartig waren und sind und deswegen, ich glaube auch, dass der Körper natürlich, das habe ich noch nie verstanden, doch wahnsinnig auf Essen reagiert. Und ich glaube auch, dass der Heilungsprozess durchaus schneller voranschreiten würde und vor allem auch die mentale Gesundheit, also auch die Moral, ja, wenn du in so einem Krankenhausbett liegst und du weißt, du kannst dich wenigstens um 15 Uhr auf ein leckeres Stück Kuchen freuen oder heute Abend um 17 Uhr gibt es ein leckeres Abendessen, was dir, naja, wenigstens so ein bisschen so ein Highlight am Tag verschafft, ne? Ich glaube, da wäre vielen Leuten geholfen, ja.
Das ist wirklich so ein interessantes Thema, weil gerade ja Krankenhaus ist ja das beste Beispiel für Gemeinschaftsverpflegung, wo eigentlich, ich kenne keinen, der nicht sagen würde, dass das Essen im Krankenhaus scheiße schmeckt. Also ich habe noch keinen erlebt, ich selbst habe auch noch nie gut im Krankenhaus gegessen. Und das ist ja das Seltsame, dass gerade dann, wenn du gesund werden musst, eigentlich bräuchtest du ja quasi für die Psyche und auch für den Körper was Gesundes, was Leckeres, was aufpäppelt. Beim Bund oder so zum Beispiel ist es ja auch schon so, ich war nie beim Bund, aber ich gehe davon aus, dass auch die Gemeinschaftsverpflegung ein bisschen besser ist, würde ich vermuten, einfach weil auch die Moral der Soldaten dann quasi gestärkt werden muss, dass die erstens mal was kriegen, wo sie Energie haben und dass die ja auch motivierter sind, wenn sie was Leckeres zu essen bekommen.
Dass die motivierter sind zu schießen.
Ja, genau. Leute zu schießen. Zum Beispiel. Ja. Und das Problem ist aber an der Gemeinschaftsverpflegung, dass auch da Geld einfach eine große Rolle spielt. Und zwar haben dort auch die Küchendirektoren oder Küchenchefs einfach ein gewisses Budget, mit dem sie arbeiten dürfen und dementsprechend kaufen die ein und dementsprechend schmeckt es halt auch. Ich habe ja, wie gesagt, bei ABB gelernt, da gab es ja auch eine Kantine, das heißt, ich konnte dann in meiner Ausbildung auch mal da reinschnuppern und da wurde halt wirklich sehr viel frisch gemacht. Also die haben wirklich da das war vor 20 Jahren, da haben die halt wirklich, da gab's, wie man sich das noch vorstellt, so, da gab's dann so ältere Damen, die haben dann da die Kartoffeln geschält und waren da aber auch so auf so einem Schemel gesessen und hatten da so riesen Töpfe vor sich und da sah alles Dressings und Soßen und Schnitzel und alles, das wurde nicht tiefgekühlt gekauft, das wurde schon noch frisch gemacht. Ich glaube, das war zu der damaligen Zeit, ich weiß nicht, wie es heute ist, war das, glaube ich, ganz okay. Ich habe aber mal eine Reportage gesehen, ich weiß leider nicht mehr, wie sie heißt, das ging über einen Koch, der quasi so diese, ja, das Kantinenessen revolutioniert hat in Dänemark. Und der hat richtig abgefahrenes Konzept für Kantinenessen gemacht und wirklich alles frisch und es sieht echt schon fast, ja, keine Ahnung, Fine Dining-mäßig aus, wie das da, die bunten Farben, was es dort gab an frischen Sachen, Gemüse, Obst und etc. Also das war, ich glaube, ja, ich weiß nicht mehr, wie er heißt, aber es war auf jeden Fall revolutionär. Das habe ich so noch nirgendwo gesehen, außer in dieser Reportage.
Da kann ich vielleicht reingrätschen. Und zwar ist eine Nachricht aus April diesen Jahres. Und zwar, der Sternekoch Peter Frühsammer führt jetzt die Krankenhauskantine in Bad Belzig. Und das ist ein Interview, das die Taz mit ihm geführt hat, Hashtag Quellenangabe. Und ich suche da gerade nochmal so zwei, drei Sachen raus. Der hat das Essen in diesem Krankenhaus revolutioniert. Also was er da kocht, ist natürlich noch ist kein Fine Dining. Das ist natürlich auch nicht seine Ambition. Und er sagt dazu halt auch, ey, die Frage ist, wie man Fine Dining definiert. Früher war das Essen in dieser Kantine, also in dieser Krankenhauskantine so schlecht, dass die irgendwie keine 20 Essen verkauft haben und jetzt hat es über 100, also jeder isst da mittlerweile und sein Geheimnis ist einfach, dass sie nicht mehr Convenience-Produkte, sondern alles komplett frisch mit regionalen Zutaten kochen und die komplette Belegschaft, also die Geschäftsführung steht halt voll hinter ihm. Er sagt halt auch, ey, die Leute, die sind ja, im Krankenhaus ist ja jeder, ist ja niemand gerne. Und das Essen, das bringt die halt auch wieder auf einen ganz anderen Level. Also die, weil es einfach der Seele total gut tut. Es ist natürlich auch immer eine Budgetfrage, aber der sagt halt auch auf der einen Seite, ey, kostet es genauso viel Geld, mehrere, in Anführungszeichen, Köche in der Kantine zu haben, die dann einfach nur den Convenience-Scheiß aufwärmen und anrichten. Ne? Statt einen Koch oder zwei Köche zu haben, die halt dort frisch kochen für Belegschaft und alle, die im Krankenhaus sind. Ne? Also auch so einer, der halt gesagt hat, okay, ich habe keinen Bock mehr auf diese, ich möchte das nicht mehr machen und auch diesen ganzen Druck haben jetzt in der Sterneküche, sondern es macht ihm einfach Bock, dort zu kochen. Und er hat auch schon mal was serviert. Sekunde, das will ich gerade nochmal raussuchen. Da hat er irgendwie was mit Avocado und Toast und so weiter, wo er sich selbst gedacht hat, oh, da lehnt er sich jetzt ganz schön aus dem Fenster. Und da haben die Patienten dem Krankenhaus eine Mail geschickt, so dass sie sich für das tolle, moderne Essen bedanken wollen. Also funktioniert. Ja. Ist halt aber auch immer, wie gesagt, immer mit diesem fucking Geld verbunden. Aber ich finde es halt affig, einfach am Essen zu sparen. Das ist
ja, voll. Es gibt jetzt auch diese Helios-Kliniken.
Ja.
Die haben jetzt auch so Sterneköche quasi sich rangeholt. Das sind zum Beispiel Nils Henkel und Paul Iwitsch, Thomas Bühner, Hendrik Otto.
Ja, Paul Iwitsch hat übrigens auch viel Spaß gemacht in der Corona-Zeit. Der hat irgendwie immer mal wieder was Cooles gepostet, wie er gekocht hat. Und der kocht auch sehr viel mit Gemüse. Deswegen, das kann man auch nochmal ans Herz legen. Das ist ein cooler Instagram-Account.
Frage?
Brina hat geschrieben, welches Essen hat euren geschmacklichen Horizont erweitert? Ich weiß gar nicht, Brina 2.01. Wahrscheinlich ist es eine Abkürzung für Sabrina oder so. Welches Essen hat euren geschmacklichen Horizont erweitert? Das ist natürlich eine Frage. Ich hole extra noch ein bisschen aus, damit ihr schon mal ein bisschen überlegen könnt. Die ist gar nicht so einfach zu beantworten.
Ja, für mich ist relativ easy. Da haben wir aber auch schon mal drüber gesprochen. Also für mich war halt der Restaurantbesuch im Noma und bei Sergio Hermann einfach so die zwei Knaller, die mich einfach weggeblasen haben. Das war aber durchweg halt einfach die komplette Situation, das Feeling, das komplette Menü. Da gab es jetzt kein einzelnes Gericht, sondern einfach die Gesamtsituation, das Gesamterlebnis. Und das war, ja, kurz und knapp einfach Noma und Otzlois oder Slois.
Bei mir war es, als, ich weiß leider nicht mehr, wie der Laden hieß, aber wir waren in meiner Lehre und ich war wirklich jemand, mir war Kochen noch nicht so wichtig. Und dann hat unsere Chefin eingeladen, wir sind ins Auto gestiegen, sind in den Schwarzwald gefahren und dort haben wir in einem Laden gegessen. Ich habe leider vergessen, wie er geheißen hat. Hat keinen Stern mehr gehabt, sondern frisch erst einen Stern verloren damals. Vor, wie gesagt, 14 Jahren oder wie lange das halt schon her ist. Meine Ausbildung heftig, ey. Und dann habe ich da hatte ich zum ersten Mal Fine Dining halt. Und dann gab es zum Hauptgang entweder Fasan oder Rind, das weiß ich noch ganz genau. Und ich hatte das Rind bestellt. Dann hatte ich so das Rind gegessen, ich fand es wahnsinnig lecker. Und dann habe ich gesagt, ich würde gerne noch den Fasan essen. Und dann hat der Georg gesagt, damals der Sohn der Chefin hat gemeint so, ja, das kannst du noch machen. Und dann hat er nochmal für mich besorgt, dass ich nochmal den anderen Hauptgang essen kann. Und an dem Tag ist irgendwas mit mir passiert. Das muss ich so ehrlich sagen. Also an dem Tag habe ich irgendwie gemerkt, und das mache ich auch bis heute gerne, dass ich einfach für gutes Essen gerne Geld ausgebe, was mir dann an anderer Stelle vielleicht fehlt, ja. Aber ich mir so denke, das ist es mir wert. Das finde ich so wichtig und es macht mir so viel Freude, für gutes Essen viel Geld auszugeben. Also einfach gutes Essen zu appreciaten und zu sagen, ey, ich mache mir jetzt hier einen schönen Abend mit tollen Eindrücken, mit super gutem Essen. Das finde ich das Allerschönste.
Ja, ist bei mir eigentlich die gleiche Story, nur an anderen Orten. Das Essigbrettlein zum Beispiel, also haben wir auch drüber gesprochen, das haben wir auch gemeinsam erlebt, solche Dinge. Ja. Ich glaube, dieses Ganze, wenn man es Fine Dining nennen möchte, was es ja eigentlich auch ist, aber das hat komplett meinen Horizont erweitert, egal ob es im Essigbrettlein beim Dennis Salt and Silver will ich ja noch mit reinnehmen. Alles, was wir da auch jetzt hier, die Mühle, Schluchsee, also das ist für mich mittlerweile echt wie so ein, ich ordne das ein wie, ey, du gehst halt nicht auf ein Konzert oder in die Oper oder sowas, du gehst halt geil essen. Und für mich ist es schon fast wie ein Panini-Sammelalbum. Also der Eindrücke. Ein kulinarisches Panini-Sammelalbum fürs Gehirn. Weil was das Essen mit einem macht im Brain, das ist unfassbar. Das ist schon fast wie eine Droge. Ich sag, wie es ist. Und es steuert auch die gleichen Bereiche im Hirn an wie gute Musik oder Drogen und Essen. Also allergleiche Area. Ne? Und das ist für mich, wir saßen, ich war mit Conny, waren wir eine Woche weg in Helgoland, Cuxhaven, Hamburg, und wir saßen in Cuxhaven und der hat gesagt, okay, wo gehen wir heute Abend essen? Ich habe irgendwie im Strandkorb gelegen und dann hat er so gesagt, guck mal hier, Bremerhaven, eine halbe Stunde entfernt, hat ein Bib Gourmand. Und da bin ich schon so im Sitz hochgegangen, so wie Bib Gourmand, was? Ne? So hat mir der Chris zum Beispiel beigebracht. Bib Gourmand, immer eine gute ein guter roter Faden, an dem man sich entlanghangeln kann, wenn man irgendwo fremd in der Stadt ist und irgendwo gut essen gehen will, zu einem guten Preis, zu einem reasonable Preis mit guten Zutaten.
Man lernt auch saugut die Umgebung kennen. Also ja. Das ist, muss man auch sagen, wenn du irgendwo hinkommst in eine Stadt, checke ich immer als erstes, was sind die guten Restaurants, setze mich dann in so ein Restaurant und dann habe ich das Gefühl, ich habe die Umgebung auch wirklich wahrgenommen. Und man darf jetzt auch nicht vergessen, ja, also jetzt hier Freunde von mir, beziehungsweise Arbeitskollegen von mir, die sind nach Köln gefahren jetzt vor kurzem und waren dann abends halt irgendwie in Köln und waren in irgendeinem Steakhouse da an so einer Touri-Meile. Ja, und die haben auch irgendwie, keine Ahnung, am Ende pro Person fast 100 Euro gelatzt, ja, und hatten halt einfach wahrscheinlich super austauschbares Essen, so,
ja,
ne,
ja,
überhaupt
genau.
Nicht persönlich, überhaupt nicht, nichts Besonderes und auch hatte nichts mit der Region zu tun, das kannst du ja überall fressen, so, ne, ja. Und dann gebe ich lieber einfach dann vielleicht 50 Euro mehr aus und hab dann aber auch was ich für immer mit der Stadt in Verbindung bringe und das ist mir irgendwie, oder mit der Region, das ist mir irgendwie wichtiger. Ich würde sagen, noch eine letzte Frage.
Okay, gib die letzte und alles entscheidende Frage ist, gibt es etwas, das in der gehobenen Küche als Cheaten aufgefasst wird, zum Beispiel Lebensmittelfarbe, Geschmacksverstärker, Aromas etc.?
Gute Frage.
Ja. Das ist natürlich eine interessante Frage, weil man ja davon in der gehobenen Küche auf gar keinen Fall davon ausgeht, weil man in der, ich sag mal, normalen bodenständigen Küche das verzeiht, wenn das jemand macht. Aber in der gehobenen Küche wird man es nicht verzeihen. Und das finde ich auch okay. Also mit Geschmacksverstärkern und so wird nur auf natürliche Weise gearbeitet. Das heißt, man schafft sich die Geschmacksverstärker selbst. Man stellt diese Geschmacksverstärker selbst auf natürliche Weise her. Wie dieses Umami, von dem wir ja schon mal gesprochen haben. Dieser fünfte Geschmackssinn, der halt auf natürliche Weise in Pilzen, in Tomaten, im Parmesan vorkommt und du dadurch auch mit einem Dashi oder so einfach eine Würze schon mal irgendwie reinbringst, die ja Geschmacksverstärker sind, aber du das nicht, ja, also es ist ein natürlicher Geschmacksverstärker. Es klingt natürlich einfach nur giftig, aber es ist einfach nur, ja, pur und intensiv. Mit Lebensmittelfarbe, ja, gibt's auch in Drei-Sterne-Küchen. Das ist jetzt aber nichts, was ich irgendwie als Cheaten ansehen würde, sondern Also wenn du jetzt halt ein grünes Püree hast oder so und wenn du da noch einen Tropfen mit lebensmittelechter Farbe dazu gibst, einfach damit es nicht grau aussieht, also weil du halt weil grau assoziierst du ja mit nicht frisch, sage ich mal. Also selbst wenn du das Püree halt am selben Tag gemacht hast, kann das halt passieren, dass es oxidiert und dann kann man da schon mal irgendwie damit arbeiten und das kommt definitiv vor, ja, klar. Das ist so das, was ich dazu zu sagen habe.
Ich kann da eigentlich überhaupt nichts hinzufügen. Also das sehe ich genauso wie du. Es gibt eine Sache, die ich immer wieder verwende. Und zwar für mein Kartoffelsalatrezept, ne? Liebe Grüße an die Jungs von Mitverachtung, ist ganz wichtig von Knorr, ne? Ich habe das Gefühl, ich bin Markenbotschafter von Knorr. Ich habe schon ganz Sachen über Maggi getwittert. Knorr hat so eine Gemüsebrühe, so eine Körnige. Und das ist einfach für mich Kindheitserinnerung. Das muss bei mir in den Kartoffelsalat mit rein. Das finde ich einfach dermaßen geil. Und jetzt kommt's. Ich habe es wirklich schon bestimmt ich hatte so eine Phase, die ging bestimmt 5-6 Jahre lang, da habe ich mich so dagegen gewehrt, das zu benutzen, dass ich immer wieder versucht habe, es anders besser zu machen, sodass es mir besser schmeckt. Und ich habe bestimmt auch gute Kartoffelsalate hinbekommen, ne? Nicht falsch verstehen. Aber besser geschmeckt hat es mir nie. Es war immer nur so, oh, es ist fast so wie das, was ich will. Und irgendwann war ich so, ey Chris, hör auf dich zu belügen, du findest es einfach geil. Und dann habe ich mir das einfach besorgt. Und deswegen, also für meinen Kartoffelsalat, und ich liebe Kartoffelsalat, ich liebe ihn wirklich, muss unbedingt Knorr-Gemüsebrühe rein. Und da ist mir auch scheißegal, was die Leute sagen.
Den Trick haben sie auch schon mal in einem Werbespot verarbeitet.
Was denn?
Genau, mit der Gemüsebrühe.
Ja.
So, kleiner Tipp für Ihren Kartoffelsalat.
Ja.
Einfach ein bisschen Gemüsebrühe drüber.
Ja.
Also haben sie auch dann wirklich so aufgelöst und drüber geschüttet für einen würzigen Geschmack. Das haben sie sogar mal eingebaut im Maggi-Kochstudio oder im Knorr-Fix-Kochstudio.
Ey, Alter, das ist wirklich der Wahnsinn. Ja? Also dieses, das schmeckt, das hat den perfekten Geschmack und ich weiß nicht, warum mich das so triggert, aber es ist wirklich für mich, mein Kartoffelsalat ist ja klar, Senf, Öl, Wasser, Zwiebeln, diese Gemüsebrühe, viel mehr kommen ja gar nicht rein. Am Ende kann man es natürlich noch mit Radieschen, ja, bisschen vielleicht Dill, wenn man da Bock drauf hat und so ein bisschen abschmecken, aber ganz wichtig ist wirklich dieser Grundstock aus eben diesen 4-5 Sachen und da spielt ja doch dieses Pulver eine große Rolle. Ansonsten, ich würde nie.
Ich weiß, was du meinst, aber man macht das ja normalerweise, machst du das ja mit einer kräftigen Rinderbrühe auch, also dass du die runter reduzierst
und das kommt dann aufs Fleisch raus. Habe ich alles schon gemacht. Ja? Habe ich alles schon versucht, Dennis. Ich habe schon alles versucht, glaub mir. Ich habe es nie genauso hinbekommen und das war mein Problem.
Ja, aber das ist halt einfach so ein Kindheitsding, was dich einfach...
Ja. Ja, ja, klar, aber deswegen sage ich ja auch ganz ehrlich.
Sich einfach warm anfühlt, sage ich mal, in deinem Körper, weil es da einfach schönes Glutamat reingeballert hat. und sich dann wieder wärmend wie eine warme Decke um dein Gehirn legt.
Ja, Leute, ey, machen wir uns mal nichts vor. Bei manchen Sachen brauchen wir Glutamat. Ja, ich habe auch keinen Bock Chio-Chip. Wobei, Chio-Chips oder so Chips selbst machen, das mache ich zum Beispiel ganz gerne. Dass ich mir einfach nur so ein paar, mittlerweile mache ich das auch nicht mehr, weil ich mir das nicht mehr erlauben kann. Aber das habe ich auch mal geliebt. Einfach so ein paar Chips selbst gemacht und die dann gefressen. Das war auch immer geil. Da braucht man jetzt kein Glutamat. Aber naja, Leute, was soll ich dazu sagen? Es ist, wie es ist. Ab und zu ist man mal eine Drecksau. Ja, muss auch so sein. Zu Hause benutze ich aber ansonsten oder auch in der Küche benutzen wir nichts, was in die Richtung geht. Das muss ich wirklich sagen. Also da sind wir relativ straight. Wir kochen auch die Marmeladen selbst und so. Also wirklich, wir geben uns da richtig Mühe. Aber das ist eher so ein eitles Ding auch. Und man will es halt auch nicht machen, weil man sagt, nee, da schäme ich mich dann für. Das will ich nicht. Da habe ich einen zu großen Stolz. Und da geht's, weil es geht nicht darum, dass man nicht die Leute in Anführungszeichen verarschen könnte und das haben nicht machen können. Die würden es nicht mitbekommen. Aber man will das selbst nicht. Man denkt sich so, nee, ich will meine Jus, die will ich selbst ziehen und die will ich, dass die geil schmeckt und nicht irgendwas anrühren. Das will ich nicht. Da habe ich zu viel Selbstachtung.
Das ist ein guter Abschlusssatz.
Ja. Das glaube ich
doch
auch.
Das finde ich gut.
Ich habe leider keinen Song mehr für die Playlist. Habt ihr noch was?
Ja, Songs, Songs, Songs.
9 Songs finde ich schon ganz schön viel pro Folge. Das sag ich mal, was ist
ja, aber. Findest du? Ja, aber ich meine, du hast tatsächlich auch schon ein paar Songs ausgelassen. Aus Folgen mit Max Strohe zum Beispiel. Die Lieder sind nie da drin gelandet.
Ja,
ja, aber macht ja nichts.
Ich melde, hab Max jetzt, Strohe,
hier kriegst du Master Blaster von Stevie Wonder von mir.
Okay. Ich wünsche mir Howling Out for a Hero, weil ich sag mal, wie es ist, den habe ich so oft gehört in der letzten Zeit und der schiebt mich so krass immer wieder aus den Schuhen. Also wenn du echt merkst, du bist zu müde, einfach nochmal Howling Out for a Hero anmachen. Mega.
Ich wünsche mir von der Band, die ich immer noch nicht aussprechen kann, Gruan Jbin, den Song Pelota im Cut a Rug Mix von Quantic. Geile Nummer, geile Band.
Und
geile
Leute, Remixer. Und warum habe ich jetzt, also ihr fragt ja immer, warum aktualisiert der Christi Playlist nicht? Jetzt hört mal, was der Stängel gerade, spult nochmal die 15 Sekunden zurück und dann gebt das mal bei Spotify ein. Da habe ich einfach jetzt schon keinen Bock mehr drauf.
Ich habe es sogar in die Gruppe geschickt, Habibi.
Ja, das stimmt, der Stängel schickt es am wenigsten immer in die Gruppe. Naja, gut.
Ja, nicht so aus wie ich.
Ja, ja, Freundinnen und Freunde.
Ja, fühlt euch umarmt. Schön, dass wir zurück sind und demnächst auch wieder erscheinen.
Ja, so sieht's aus. Macht euch eine gute Zeit. Geht ein bisschen essen. Schickt uns mal, wo ihr so essen geht. Das finde ich immer wirklich spannend.
Arbeitet mal in der Gastro.
Arbeitet mal in der Gastro. Manchmal kriegen wir so ein paar Fotos geschickt. Ich freue das immer. Macht euch eine gute Zeit und bleibt gesund.
Ciao. Genau. Bis zum nächsten Mal zur großen Spargelfolge.
Zua.